Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
Hallo und willkommen zum 83. Spieleveteranen-Podcast. Heute in der beliebten Konstellation 4 Veteranen und ein veteraniger Stargast. Und da begrüße ich mal so in relativ alphabetischer Reihenfolge Mick Schnelle.
Schönen guten Tag aus dem sonnigen Baltham.
Petra Fröhlich.
Hallo zusammen aus Zörndorf.
Roland Austinat.
Servus aus San Francisco.
Und unseren Stargast Thorsten Boppermann.
Moin moin aus Hamburg.
Und mein Name ist Heinrich Lienhardt und das wird, glaube ich, heute eine ganz interessante Konstellation, weil die ganzen anderen Veteranen meinten bei der Erwähnung des Stargastnamens, ui, ach, der Thorsten und überhaupt, also man kennt sich von allen möglichen Begebenheiten hier und jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere Hörer fragen, warum und wieso, wer ist das eigentlich? Und Thorsten, tu uns noch mal kurz aufklären mit der so 2-Minuten-Version deiner Biografie. Was hast du gemacht? Warum bist du würdig, hier bei den Spieleveteranen aufzutreten?
Schauen wir mal, ob ich würdig bin. Danke, Heinrich. Früher habe ich Heini gesagt. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist.
Das ist okay. Du bist lang genug dabei, du darfst das.
Das ist ganz interessant übrigens. Ich hatte ja einen Kollegen bei der ASM, dazu gleich mehr. Der hieß früher Uli, aber seit einigen Jahren Ulrich. Es scheint da so Parallelen zu geben in der Namensevolution, habe ich so das Gefühl.
War dann seriöser oder so aus dem Alter, oder?
Vermutlich. Musst du Heinrich fragen, wann man diesen Transfer macht von Heini
also,
zu Heinrich.
Ist das egal? Also der Uli, der beschwert sich auch, wenn man ihn Ulit.
Ja, also ich sag auch, bis auf einige Ausnahmen der, sagen wir mal, älteren Generation, die ihn schon lange kennen, aber für die Neueren, in Anführungszeichen, ist er der Ulrich Mühl.
Ah ja, okay, das macht ja durchaus Sinn. Also das kann ich ja nachvollziehen. Genau. Aber ich wäre jetzt nicht beleidigt, wenn Leute unter 40 mich Heini nennen. Es ist jetzt nichts, wo ich Krämpfe kriege. Da gibt's andere Sachen.
Sehr schön. Ja, also wie fing das alles bei mir an? Ganz interessant, ich habe vorhin nochmal so 3 Zeilen über Petras Werdegang gelesen, zufällig. Und es war ein bisschen ähnlich. Und zwar habe ich auch mal einen Leserbrief geschrieben an eine der ersten Spielezeitschriften Deutschlands, und das war die ASM. Und ich hatte damals eine Schreibmaschine, ich hatte noch keinen Drucker, ich hatte, ein Atari, was hatte ich? Atari ST, glaube ich, war es damals, 86, so 87 rum. Und bei der Schreibmaschine war, glaube ich, auch das Problem, dass eine Taste nur rot war, die ging nicht mehr schwarz. Und da habe ich mich bei Manfred Kleinmann beschwert, dass sie irgendwie missschreiben über irgendetwas, mit dem Resultat, dass er mich anrief und meinte, mach besser.
Das kenne ich irgendwo her.
Und dann habe ich irgendwas da zusammengetippt auf eben dieser Schreibmaschine. Und schwuppdiwupp hatte ich eine Einladung nach Eschwege. Das ist zwischen Kassel und Göttingen und war vor der Grenzöffnung quasi ein sogenanntes Zonenrandgebiet. Im Englischen sagt man, glaube ich, etwas netter in the middle of nowhere. Ich glaube, hier in Norddeutschland würde man sagen, am A der Welt. Nichtsdestotrotz fand ich das natürlich super, weil ich da mein Hobby und mein Interesse sozusagen zum Beruf machen konnte, wie ihr natürlich auch wahrscheinlich damals. Und dann bin ich dann irgendwann 88 mit Sack und Pack, okay, das passte damals noch alles in einen VW-Bus, mit Sack und Pack aus meinem Jugendzimmer in meine erste Wohnung gezogen, in einem Fachwerkhaus in der Mittelgasse 2 in Eschwege. So fing das alles an.
Ist da heute eine Plakette bei dem Gebäude? Hier wohnte einst Thorsten Oppermann?
Das nicht, aber ich kann euch eine andere lustige Geschichte zu erzählen. Hier wohnte einst Thorsten Oppermann. Ich habe ja auch in meiner Jugendzeit hier und da mal irgendwie Spiele getauscht. Das haben wir ja, glaube ich, alle irgendwie gemacht. Da war ich, das war Prä-Beruf sozusagen, als 12, 13, 14, 15, ich weiß gar nicht, Jähriger. Auf jeden Fall, eines Tages kam ich nach Hause, das war kurz nach dem Start, und da stand vor meiner Tür so ein komischer älterer Herr. Ich schätzte ihn so auf Mitte 50. Und ich dachte mir, ja, der will bestimmt was von mir, aber was will er von mir? lass mich mal nachdenken, oh, ich habe bestimmt noch so 30, 40 oder vielleicht auch 50 Disketten irgendwo von früher rumliegen, ja, neben ungefähr hunderten von Originalspielen logischerweise, auch für alle Systeme, die man da so hatte. Und dann ging ich so zu dem Haus, wo 3, 4 Parteien wohnten, und da meinte er zu mir, Sie sind aber nicht der Herr, das war mein Nachbar, und der Herr Oppermann auch nicht, oder? Und ich so, nee, das bin ich nicht.
Und bin dann, sehr gut, immer eine gute Antwort.
Bin dann weitergegangen. Und einige Tage später kam so ein Brief von der Polizei, ich soll doch mal vorbeischauen. Und dann bin ich da hingegangen und dann meinten sie, ja, haben wir Sie nicht gesehen? Ich so, ja, klar, aber wissen Sie, ich habe auch so viele Leser, und die von der die ASM lesen. Und ehrlich gesagt wollte ich jetzt nicht unbedingt, dass da einer vor meiner Tür steht. Eschwege ist ja nicht so groß, und damals stand man, glaube ich, noch im Telefonbuch. Und dann, ja, wir müssen doch nochmal zu Ihnen kommen. Da habe ich gesagt, ja, kommen Sie vorbei. Ich habe auch so 20, 30 Sicherheitskopien. Aber glauben Sie mir, ich habe hier hunderte von Originalprodukten für alle Computer und Konsolen. Weil es gab wohl diesen Anwalt Grafenreuth, und der hat über irgendjemanden, über 37 Ecken, hat ganz viele Leute versucht irgendwie, die mal irgendwann in der Happy Computer, keine Ahnung, irgendwelche Leute angerufen haben zum Softwaretausch.
Richtig,
so, das war ja früher so, ne, vor 1984, 85 rum, alle quasi irgendwie versucht zu finden, und irgendwie bei einem dieser Menschen, der da irgendwie Spiele getauscht hat, war ich auch namentlich drin, und irgendwie haben die mich dann über Umwege über das Meldeamt gefunden. Naja, dann kam er vorbei und hat sich das alles angeschaut und war dann auch ganz begeistert, weil er wusste gar nicht, dass in Eschwege die damals auflagenstärkste oder auflagenzweitstärkste, ich weiß das gar nicht genau, Computerspiele-Zeitschrift ja gemacht wurde. Und ja, das war eine meiner lustigsten Geschichten eigentlich. Kam mir schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen schwitzige Hände, hatte ich schon, ehrlich gesagt.
Mit,
ja.
Mit einem Bein im Kittchen?
Ja, quasi, ja, genau. Mit einem Bein im Knast am Zonenrandgebiet. Ja. Vielleicht kurz eine Abschiebung rüber.
Ich wollte gerade sagen, da existiert der Todesstreifen, ne? Da bist du mal schnell. Aber du hast da nicht fieberhaft versucht, die Disketten, das Klo runterzuspülen?
Nein, ehrlich gesagt, nein, ich hatte so eine Diskettenbox, weißt du, und ich meine, ihr kennt das ja auch. Man hat irgendwie hunderte von Originalen damals zu Hause rumliegen gehabt. Ich hatte irgendwie die ganzen PC Engine Spiele, die es so gab, und Amiga, keine Ahnung, Super NES, Super Nintendo, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Super Nintendo gab es da noch nicht. Aber ich hab keine Ahnung, ein Zimmer voller Spiele, voller Computer, voller Konsolen. Da sind denen natürlich sowieso erstmal die Augen ausgefallen. Und ich glaube, dann war denen das auch relativ klar, dass der gute Oppermann da nicht irgendwie einen aktiven Softwarehandel hatte, sondern einfach für eine Zeitschriftenredaktion gearbeitet hat und vielleicht irgendwann mal Jahre zuvor bei irgendeinem aus der Happy Computer angerufen hat, um Spiele zu tauschen als Spätjugendlicher oder so.
Der Grafenreuth war übrigens der Anwalt des Joker Verlags, möchte ich nur mal drauf hinweisen.
Ich weiß das.
Ja, der Grafenreuth?
Ja, der Grafenreuth. Dem haben sie einmal sein Schild geklaut, das er außen angeschraubt hatte. Und da hat Michael Labiner sich mit den Dieben in Anführungszeichen getroffen in einem McDonald's. Und dann haben sie ausgehandelt, dass sie alle ein kostenloses Joker-Abo kriegen, wenn sie die Plakette wieder zurückgeben.
Cooler Deal. Naja, und so kam ich halt zur ASM.
Wow.
Übrigens, was mir gerade noch so einfällt dazu, mein allererstes Interview war mit Mark Cale. Das war noch bevor ich bei der ASM fest war, System 3, ja. Als sie noch ihre Büros in der Karlstraße in Hamburg hatten. Und da gab es eine PR- oder Marketing-Dame, die ist Katrin Ewald. Heinrich, du müsstest sie noch kennen.
Ach, die Activision.
Genau, Kaufstau. Und diese Dame, da.
Ach, was macht die Katrin eigentlich?
Ich weiß das gar nicht.
Ja, das war eine
gute Frage. Auf jeden Fall war danach, kurz danach, da war ich, glaube ich, maximal 17, da sind wir uns das erste Mal unbekannterweise begegnet. Und zwar auf der Pressekonferenz im Fernsehturm in Köln, wo Activision damals Super Sprint und noch irgendwas gezeigt hatte. Für die 8-Bit-Computer und ich glaube auch Atari ST Super Sprint wurde dort gezeigt und noch irgendetwas anderes. Das war meine erste quasi offizielle Pressekonferenz, wo Katrin Ebert mich eingeladen hatte. Da war ich noch so ein bisschen so frei unterwegs. Das war quasi noch so vor ASM. Und ich kann mich erinnern, du hattest damals ein Happy Computer Sweatshirt und ich glaube, es war noch die Schnurrbartzeit und eine große Kamera um.
Sehr gut, die Schnurrbartzeit.
Ich erinnere mich an relativ wenig, aber die Beschreibung klingt zutreffend.
Ja, genau. Also das war sozusagen die Zeit. Ja, und dann war ich ja einige Jahre bei der ASM. Ich habe in dem Verlag auch zu Beginn noch für eine andere Zeitschrift mitgearbeitet. Die kennen wahrscheinlich die wenigsten Spieler. Die hieß Public Domain. Das war eine Zeitschrift vom Tronic Verlag, die im Prinzip Public Domain Software getestet hat. Also heute heißt es, glaube ich, Freeware. Damals gab es Shareware und Public Domain Software. Und einer der, sagen wir mal, Verlage, der uns mit den meisten Produkten unterstützt hat, war die sogenannte Pearl Agency von dem Ludwig, die ja über die Jahre immer größer wurden. Aus denen ist, glaube ich, so ein Imperium geworden. Und ich glaube, mittlerweile verkaufen die von Kaffeemaschinen über Lüfter und sonstige Dinge. Die habe ich jetzt aber auch schon lange nicht mehr aktiv irgendwo gesehen.
Dr. Ayla Hassenflug war doch die PR-Frau von denen, oder nicht? Dr. Des oder was? Die hat einen Doktorarbeit machen wollen, aber nicht zu Ende gemacht, meine ich.
Aber heißt die nicht heute Pearl? Also nur noch Pearl? Ich sehe die bloß immer im ADAC Motor Magazin immer inserieren mit allen möglichen
Unsinn. Ja, ich glaube, die heißen nur noch Pearl und nicht mehr Pearl Agency. Und damals waren sie halt in diesem Diskettenverkauf der Public Domain Software sehr aktiv.
Genau.
Noch vor CDV-Zeiten.
Oder? Naja, das war 88, 89 rum. Da habe ich für die Public Domain damals geschrieben.
Mit so bläulich gelben Aufklebern auf den Disketten drauf, oder? Mit der Perle drauf. Dann da
irgendwie. Oh, das war ziemlich cheesy. Daran kann ich mich grob erinnern. Aber es gab auch noch sogar richtig weiße Label. Also so früh im Lebenszyklus dieses Unternehmens war das. Genau, dann war ich ja, wie gesagt, in Eschwege. Bin dann irgendwann, war ich so ein bisschen gefrustet von der Stadt, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe dann ja auch die wirklich erfreuliche Grenzöffnung dort mitgemacht, da war echt viel los. Gab natürlich auch die typischen Geschichten, dass Bananen für Stück eine Mark verkauft wurden. Also die Abzocke hat es in Eschwege damals auch irgendwie erwischt. Und die Stadt hatte so einen, dann nach der Öffnung so einen blauen Dunst immer. Weil das lag so ein bisschen so ein Tal und dann kamen aus den 10, 15 Kilometer entfernten Orten natürlich alle mit ihren Trabis an und man konnte wirklich so eine blaue Dunstglocke sehen über der Stadt. Das war total abgefahren. Ich kann mich noch erinnern, es war November 89, ich kam aus Bremen zurück, da bin ich ja geboren und meine Eltern wohnten dort und ich bin die meisten Wochenenden aus Eschwege nach Bremen gefahren und kam dann zurück und dann kamen mir die ersten Trabis entgegen im November 89 und das war natürlich irgendwie eine Riesenaufregung und ein Riesenfest. Das war so auch eine der interessantesten Erlebnisse, die wir da vor Ort hatten, neben dem Spaß in der Redaktion. Und da haben wir wirklich auch jeglichen Schabernack, glaube ich, gemacht, den man so machen kann. Vielleicht zwei kurze Sachen dazu. Wir haben beim Bernd Zimmermann, das war so unser Sportspielerkollege, aber nicht so der Superfreak, dem haben der Uli und ich haben immer heimlich die Stecker aus der Tastatur gezogen, ohne dass er es gemerkt hat. Und jedes Mal dachte er, sein Computer wäre kaputt. Und das haben wir, glaube ich, 5-mal die Woche gemacht und er hat es relativ selten wirklich gecheckt. Also da haben wir schon wirklich ziemlich viel Spaß gehabt. Und danach bin ich ja mit dir, Heini und Boris, haben wir denn die Gamers gemacht eine Zeit lang.
Ich wollte gerade sagen, weil das ist so meine erste handfeste Oppermann-Erinnerung.
Genau, die erste Zeitschrift für Sega,
also das, sozusagen, das, war das, ja. Und du warst damals
bei Sega, doch nicht. Ne? Nee, ich war nach der ASN dann auch bei United Software, also die ehemaligen Ariola Software in Gütersloh als Product Manager. Da habe ich ja quasi schon böse die Seiten gewechselt ins Marketing und war damals dann Anfang der 90er Product Manager für Firmen, die so keine Büros in Deutschland hatten, wie Electronic Arts, US Gold, Microprose, Psygnosis und so weiter. Nur Gütersloh war dann auch schon irgendwie kein schönes Pflaster, also jetzt für mich persönlich zumindest zum Leben, so dass ich dann irgendwie über Umwege an Rüdiger Limbach geriet. Gott hab ihn selig, der ist leider vor einem Jahr oder so verstorben. Und da war das ja so, da haben wir uns ja dann quasi wieder noch ein bisschen tiefer kennengelernt und da waren ja Boris, Heinrich und ich sozusagen die drei von der Tankstelle oder Teststelle, da gab es doch mal so ein Editorial, glaube ich, drüber.
Ja, richtig,
wo wir dann natürlich die Artikel per Fax an die Redaktion schicken. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Wir hatten jeder ein Faxgerät.
Ich habe jetzt das Editorial-Bild wieder vor meinem geistigen Auge. Jetzt macht's wieder Klick. Wer war denn damals der nette Mensch von Sega, der uns immer frisch aus Japan die neuen Module einfach so gegeben hat?
Thomas Franzen war das.
Thomas
Franzen. Den habe ich letztes Wochenende getroffen.
Das war der nette Sega-Mensch.
Genau. Und dem geht super. Der ist bei irgendeiner Radio, Online-Radio-Unternehmung in der Vermarktung hier in Hamburg und hat also schon lange nichts mehr mit Games zu tun. Und genau.
Das ist ja super, fantastisch. Das war immer sehr angenehm. Also, ne?
Ja, der Thomas war super. Also der hat immer ordentlich Muster rausgetan. Genau. Und dessen Job habe ich dann bei Sega übernommen. Als da wir dann.
Ach das so, war, so, okay, jetzt
das war, wieder. Ich weiß es noch wie heute, am 11. Mai 92. Wir hatten so einen Termin, Rüdiger Limbach und Co. Und wir waren ja damals alle Freie für den Verlag von Limbach. Und der damalige Sega-Chef Winrich Derlin, den kennst du ja auch noch, Winnie Derlin. Genau, da saßen wir im Büro mit Rüdiger Limbach und da meinte der Limbach, und übrigens, Winnie, wenn du mal einen guten Product Manager brauchst, hier der Oppermann, der hat das gemacht früher. So, und dann irgendwie bekam ich einen Anruf, einen Tag später, von dem Berlin, und er meinte, sag mal, kannst du dir vorstellen, bei uns anzufangen? Und das war der 10. Mai. Und am 11. Mai hatte ich dann meinen Vertrag und dann hieß es, du Thorsten, du kennst dich doch aus mit unseren Produkten. Und ich so, ja. Ja, heute Abend 20 Uhr Radio Hamburg, 4 Stunden Sendung, es geht um Videospiele, kannst du da bitte hingehen? Ich so, okay, mach ich. Naja, so hat es mich quasi in die Spieleindustrie verschlagen und da bin ich relativ lang dabei geblieben. Und jetzt sind auch schon mehr als 2 Minuten rum, ich habe aber noch nicht alles erzählt.
Ich möchte nur einen Satz ganz kurz einwerfen, nur zur Erklärung für einige Leute, die es vielleicht jetzt am Rätseln sehen. Was war Gamers? Gamers war das quasi das Bobo und Heini Magazin vor PC Player. Nach Powerplay, Boris Zivildienst, ich war ja noch eine Zeit lang als Freivermarkt und Technik und so quasi im Jahr, bevor wir dann die PC Player gemacht haben, haben wir zusammen mit Thorsten für diesen kleinen Verlag in Hamburg eines der ersten Single-Format-Videospielhefte gemacht, Gamers, das war also nur rund um Sega. Und das war halt sehr praktisch, weil der Verlag halt in Hamburg war und Sega war in Hamburg. Und Sega fand das natürlich sehr gut, dass es eine Zeitschrift nur für Sega-Konsolen gab. Das heißt, wir sind da wirklich sehr verwöhnt worden, was also frühe Module angeht und überhaupt. Und das war also eine nette Zeit. Aber dann, wie gesagt, haben wir uns alle so ein bisschen zerstreut. Thorsten ist dann bei Sega gelandet. Genau, jetzt habe ich die Reihenfolge wieder drauf und wir haben dann PC Player gemacht und die Gamers gab es noch eine Zeit lang weiter. Ich glaube, da wurde auch dann von der ASM kamen auch einige Leute. Also die Welt ist klein, aber hat sich jetzt auch nicht
so. Nee, ich hatte dann genau damals noch den Uli und den Matthias Sieg nach Hamburg geholt, als ich da wegging. Hatte der Limbach mich gefragt, ob ich nicht ein paar Leute kenne, die das machen wollten, nachdem ihr ja auch dann PC Player gemacht hattet. Und da habe ich ihm dann mit Uli und mit Mats dann noch 2 Leute geholt, die das dann irgendwie weitergeführt haben. Allerdings haben die dann zum Teil, ja, der Verlag hat, glaube ich, mehr ausgegeben, als er eingenommen hat eine Zeit lang. Und dann war das, glaube ich, dann doch ein bisschen schwierig. Rüdiger hatte doch immer auf großem Fuß gelebt irgendwann. Das ist der Verleger.
War da nicht auch der Reza Abdullahi nicht da auch mal
das eine Weile? Das ist korrekt. Reza hat damals für die Gamers, ich glaube, da war Heini und Boris sogar noch da, da haben wir gesagt, schreibt doch mal einen Testartikel. Und wenn ich mich nicht irre, war es, glaube ich, NHL Eishockey für Mega Drive oder, ja, ich glaube ja. Und da hat er einen Testartikel verfasst und den fanden wir gut. Und dann hat er zuerst als Freier und nachher auch als Fester für den MVL Verlag gearbeitet. Hat am Anfang auch viel an den Sonderheften zusammen mit Julian Eggebrecht, der auch als Fester Freier da war, an vielen speziellen Themen gearbeitet.
Die eine Sache, die ich, wo ich heute noch sehr lebhafte Erinnerungen an diese Phase meines Lebens habe, das sind die Gehirnerschütterungen, die ich mir da geholt habe, weil die Gamers-Redaktion Layout, das war, zumindest zu meiner Zeit, das war ja so eine Art Keller, das war so ein Nebengebäude, glaube ich, vom Privathaus und da waren die Decken einfach zu niedrig, du konntest nicht. Also Thorsten schon gar nicht, der ist immer der Größte. Du musstest immer leicht gebückt gehen, sonst bist du an die Decke angestoßen. Ja,
genau. So eine, ja.
Und da hast du halt nicht immer dran
gedacht. Das war so eine alte Stadtvilla. Und im Gewölbe war dann das Layout, richtig.
Und ich glaube, viele von meinen bleibenden Schäden sind da von diesen Kollisionen mit der niedrigen Decke her.
Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern, wo die Frau von Rüdiger das Layout gemacht hat, Marion Limbach.
Ja, das war auch schick. Also die Gamers war ja auch, also hübsch anzusehen und auch das edle Papier. Also da wurde schon.
Also man hat gemerkt, dass die Grafik, die kam ja aus der Ecke Milchstraßen Verlag und Rüdiger war ja auch ein alter Gruner und Jahrmann, der war ja mal Assi vom Vorstand von Gruner und Jahr. Also die Handschrift, also fand ich zumindest, hat man damals gemerkt, im Vergleich jetzt zum Tronic Verlag oder auch was Markt und Technik gemacht hat, die ja mehr zum Spezialzeitschriftenbereich kamen, beide Verlage. Und man hat da schon gemerkt, dass dieser Anspruch also quasi etwas Publikumsorientiertes zu machen, vom Design ein ganz anderer war, auch was Druckqualität und so weiter anbetraf, als wir es jetzt von den Fachverlagen gewohnt waren.
Ja, also wie gesagt, Gamers habe ich auch noch komplett, also zumindest meine Jahre habe ich noch im Regal, wieder rausholen und zärtlich streicheln. So, gut, zurück zu Thorsten. Wir waren jetzt bei deinen Siegerjahren.
Genau, da fällt mir ein, ich bin schon ganz schön alt, weil da kam ja noch ein bisschen was. Dann bin ich gebe mal ein bisschen Gas. Dann bin ich 96, habe ich bei Sega aufgehört. Also ich habe Mega Drive gemacht. Ich habe angefangen, Saturn einzuführen. Aber dann habe ich irgendwie gemerkt, mit den Japanern, die sind alle ganz nett, aber irgendwie sind die nicht so planvoll. Also das war so ein bisschen Development steuert Marketing, statt eigentlich so ein bisschen darauf zu hören, was der Markt will. Dann kam dieses komische 32X, ja, so ein halbgarer Modulaufsatz, der das Mega Drive moderner machen sollte, und kurz danach Saturn. Wir haben dann den Vertrieb outgesourced. Ich war dann in jungen Jahren irgendwie für Marketing in der Geschäftsführung verantwortlich, durfte dann auch leider eine Menge Leute im Vertrieb entlassen, weil wir das dann an einen Distributor gegeben haben. Also keine eigenen Vertriebsleute mehr hatten. Und da habe ich gemerkt, das wollte ich eigentlich nicht so gerne. Da habe ich meinen Nachfolger noch eingestellt, den Andreas von Glischinski. Und bin dann zu Hasbro gegangen, dem amerikanischen Spielwarenkonzern, der dann zu dem Zeitpunkt, das war August 96, eine eigene Games Division aufmachen wollte und die ersten Spiele gemacht hat. Monopoly, Flottenmanöver und Risiko waren die ersten drei Produkte.
Hatte nicht Hasbro irgendwann auch die Restrechte von Microprose?
Anfang 98 haben wir damals, ich sage noch lustigerweise wir, hat Hasbro damals Microprose die Reste gekauft und kurz danach Atari. Also alles von Atari für 1 Million, was es so gab. Das war eine Garage in Sunnyvale von dieser Festplattenfirma, die damals die Rechte von Atari besaß oder an Atari besaß. Und ich glaube 20 Millionen Dollar oder so war es für alles, was Microprose hatte, sozusagen, das ist korrekt.
Und du bist auch aktuell, was machst du eigentlich genau? Ich bin immer so ein bisschen vom Schuss, weil ich ja nicht so häufig in Deutschland bin, aber du bist immer noch oder wieder im prallen Agentur.
Ja, das bin ich dann über so ein paar Umwege. Ich war ja dann nach Hasbro, habe ich Computec gemacht in den USA. Da haben wir sehr viel Geld investiert, um das groß aufzubauen. Dann kam der große Crash. Da haben wir irgendwie 95% der Leute wieder entlassen, als der neue Markt zusammenbrach. Und
das waren diese beiden
Inside-Mager, was wir auch gemacht hatten in den USA. Und da ging ja der neue Markt in den Keller. Das heißt, es gab auch eigentlich kein Kapital. Wir hatten damals vielleicht eine kurze Geschichte dazu. Wir hatten ein Kaufangebot damals von unserem Hauptkonkurrenten Imagine/Future und saßen Christian Geldenputt und ich mit dem CEO zusammen beim Lunch, und der hatte uns ehrlich gesagt ein ziemlich unmoralisches Angebot gemacht. Das war ein guter dreistelliger Millionenbetrag. Aber der Aktienmarkt war ja Ende der 90er so hochgekocht, dass natürlich Christian auch dachte, da geht noch mehr, da können wir das Dreifache erzielen. The sky is the limit. Aber so waren ja im Prinzip alle großen börsennotierten oder kleinen und großen börsennotierten Unternehmen drauf. Rückwirkend betrachtet hätte man den Deal machen sollen. Ich glaube, das wäre ziemlich cool gewesen für viele. Das war...
Das wäre aber für Gesamtcomputec oder nur für die
dann
US?
Okay, für Gesamt. Sozusagen dann wäre daraus der größte Spieleverlag oder Spielezeitschriften oder Elektronikproduktzeitschriftenverlag der Welt entstanden. Das wäre also schon fett.
Die kenne ich gar nicht.
Die kennen
auch
nicht so viele.
Zum ersten Mal großartig.
Das war wirklich ganz großartig. Ich glaube 200 Millionen oder sowas, was sie damals bieten wollen.
Aber Peter, du hast ja zu der Zeit doch schon eigentlich in einer ordentlichen Position gearbeitet, aber dir hat man nichts gesagt, oder wie?
Ich weiß gar nicht, ich glaube Anfang der 2000er, als hier diese neue Marktgeschichte war, war ich noch ganz gewöhnliche Redakteurin. Das heißt, ich war vom Informationsfluss jetzt auch nicht zwingend hier
ganz weit vorne. Der Olli Menne war damals sozusagen der Oberchefredakteur zu dem Zeitpunkt.
Dabei. Chefredakteurs.
Genau. Also das war sozusagen das Ding, wo ich immer noch drüber nachdenke und sage, hätten wir damals mal. Aber so ist das halt.
Das denken sich wahrscheinlich ganz viele, genau, die damals insofern, am neuen Markt waren.
Insofern ist das ja auch, ja, passt das sozusagen in diese Bubble, die dort vorherrschte. Spannenderweise gab es da so eine andere Firma in den USA. Ich kann mich noch erinnern, immer wenn ich meinen Browser aufmachte, war da Yahoo und irgendwann waren da diese komischen Buchstaben Google und ich dachte, was ist das denn? Das kam dann auch irgendwie 98. Die haben es ein bisschen besser gemacht als viele andere. So viel dazu. Und 2001, genau, wie ihr schon gerade gesagt hattet, bin ich dann sozusagen auf die ganz böse Seite, nämlich PR- und Marketingagentur gegangen. Und weil ich ja nicht so viel kann, außer Games und vielleicht Spielwaren, weil ich ja auch ein bisschen was für Hasbro gemacht habe, haben wir das natürlich auch so ein bisschen in unser Unternehmensportfolio aufgenommen. Und eben gemeinsam mit, du hast vorhin schon mal den Reza erwähnt, Mick, mit Reza zusammen. Also Reza Abdullahi und ich haben dann 2001 die Agentur Indigo Pearl gegründet. Gleichzeitig haben Freunde von uns das in England gemacht und auch in Frankreich. Und so hatten wir dann quasi so ein bisschen ein europäisches Netzwerk an Agenturen und haben dort dann für viele, viele Firmen die letzten Jahre kräftig PR und Marketing gemacht. 2012 ist Reza dann aus der Agentur raus. Dann war ich Alleingesellschafter. Wir waren so 25 Leute. Und im Sommer 2013 haben wir Indigo Pearl zusammengelegt mit einer anderen Agentur, die hieß Masclusive. Masclusive, dann schließt sich wieder der Kreis, wurde gegründet und geleitet von Norman Böhe und Thorsten Möhe. Die beiden waren 1995 bei Sega im Produktmanagement tätig, als ich das Marketing geleitet habe. Wir kannten uns also schon
ziemlich lange. Norman war auch bei DT Interactive.
Genau, Norman war nach Sega, korrekt, war bei DT Interactive, danach bei Gelbe Seiten und so weiter. Und Thorsten war gefühlt noch, nachdem er bei GT Interactive war, noch 100 Jahre bei Sega. Glaube ich, Dreamcast und solche Geschichten auch noch mitgemacht. Und daraus ist halt im Sommer 2013 die Agentur Della Social entstanden. Und wir sind in Hamburg knappe 50 Leute, haben dann noch ein Büro in Berlin mit 5-6 Leuten, betreuen halt Kunden in der Kommunikation, insbesondere in der digitalen Kommunikation. Modernes Deutsch nennt sich das, glaube ich, Customer Journey. Also wir schauen in der Kundenreise, an welchen Punkten können wir ansetzen und das Kundenerlebnis optimieren. Das beginnt bei Blogger Relations, Influencer Relations, um so ein bisschen Bullshit-Bingo hier auch nochmal zutage zu bringen, aber auch Themen wie ein bisschen klassischere PR, Social-Media-Kanäle, Webseiten, Content-Marketing-Themen, all sowas machen wir. Nicht nur für Games-Companies, ja, so 40% des Umsatzes machen wir mit Games und Tech. Unter anderem begleiten wir gerade die Einführung von Oculus in Deutschland und Frankreich. Alles, was da passiert das halt mehr so im Bereich Erleben, also von Trucktour über Mediamärkte, über PR-Geschichten. Das machen wir für Oculus in Deutschland und Frankreich, aber auch, wir arbeiten auch für Electronic Arts, für NCSoft, für Disney, für Warner etc. und noch einige kleinere so im Games-Bereich und im Non-Games-Bereich. Bereich für Unternehmen wie Miele, viele Jahre für Montblanc, für BMW, so verschiedenste Unternehmungen und denen helfen wir halt bei den verschiedensten Fragestellungen in Sachen digitaler Kommunikation.
Habt ihr auch die Füller da geliefert?
Wie Bundestag? Bitte?
Die Montblanc-Füller für den Bundestag, wart ihr das?
Ich habe darüber gelesen, ich fand das ganz amüsant irgendwie. Nee, wir waren ja nicht für den Vertrieb zuständig. Die haben ja ganz normal bestellt anscheinend zu Listenpreisen. Schön blöd.
Ja, meine intelligente Frage wäre nur gewesen, ob du jetzt auch Miele Waschmaschinen günstiger kriegst, aber
die für Miele zuständig ist. Ich so, du, Kirsten, wir haben doch jetzt Miele als Kunden, ne? Ich bräuchte demnächst mal eine neue Waschmaschine. Weil ich kenne das ja von den Spielebereichskunden, da kriegt man dann immer entweder einen Discount oder vielleicht auch mal ein Muster. Wie ist denn das bei Miele? Also sie hat sich noch nicht getraut, die Marketingleiterin zu fragen.
Petra?
Ich wollte auch nur auf die Bundestagsgeschichte raus. Also wenn wir schon jemanden haben, der hier Mont Blanc, der damals repräsentierte, dann
ich vielleicht das auch war fragen. Die Öffentlichkeitsarbeit so gut, ja, was wir auf Facebook gemacht haben, dass die alle auf einmal so ein Ding haben wollten. Ne? Spaß beiseite. Ich glaube, das ist das Statussymbol, glaube ich, in vielen Bereichen, wo es um Unterschriften, um umfangreiche Papiere geht, glaube ich. Und das waren lustige Geschichten, die man da in der Bild-Zeitung lesen konnte zu dem Thema.
Ich habe mit Thorsten ja noch eine ganz, ganz frühe Episode, an die er sich bestimmt nicht mehr erinnert. Da war ich noch beim Joker Verlag, da hast du uns ein Interview angeboten von irgendeinem japanischen Entwickler und meintest, ein Bild habe ich nicht. Wisst ihr, was er macht? Geht in die Innenstadt, knipst einen Japaner und behauptet, der wär's.
So? Also ich sag mal so, ohne meinen Anwalt, ja, passiert hier gar nichts mehr. Also ehrlich gesagt kann ich mich wirklich nicht mehr daran erinnern.
Das ist auch schon so 93 muss das gewesen sein, oder 94, ich glaube 93.
Weißt du was? Und die Wahrheit ist, es wäre nicht aufgefallen.
Ganz sicher nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir es gemacht haben oder nicht. Ich habe keine Ahnung mehr.
Ach, beim Joker Verlag, weiß man das nicht. Aber Thorsten, du bist aber jetzt heute nicht nur deswegen im Podcast, um den zu unterwandern, nach dem Motto Blogger und Influencer hier erreichen und so. Jetzt kommen sie alle 20 Minuten kommt unauffällig
genau, Produkt bei, keine Ahnung, Schnittelbums Interactive. Nein, auf gar keinen Fall. Ehrlich gesagt ist es ja immer noch meine große Leidenschaft, wenn gleich so zwei Kinder später und Job und Co. natürlich weniger Zeit dafür bleibt, sich mit dem Hobby zu beschäftigen. Aber ich bin immer noch ein Gamer, immer noch ein Techie. Und ich glaube, jedes Gadget, was irgendwo auf der Welt angekündigt wird, inklusive sämtlicher Kickstarter-Flops, habe ich irgendwie mitfinanziert und bestellt. Kommen natürlich nicht immer an, insbesondere die Kickstarter-Flops. Aber alles, was so irgendwie aus Nullen und Einsen besteht, das brauche ich, sonst kriege ich schlechte Laune.
Jetzt muss ich doch eine Frage mal stellen. Ihr habt ja doch gar nicht wenig Spielekunden. Spielt man dann eher auch die Sachen von den Kunden? Oder sagt man sich manchmal auch, wisst ihr was, jetzt habe ich Freizeit, jetzt spiele ich mal, worauf ich wirklich Bock habe?
Ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab, wenn ich mir unser Team so anschaue. Also die spielen teilweise Spiele von Kunden. Jetzt kürzlich, das sage ich jetzt nicht, um Werbung zu machen, aber die haben Battlefield 1 halt im Büro gespielt, die Beta. Aber am Ende des Tages, ehrlich gesagt, spielt jeder das, auf was er Lust hat. Aber während der Arbeitszeit werden natürlich auch eher mal Produkte gecheckt, für die wir tätig sind, als jetzt vielleicht nach Feierabend. Und bei mir persönlich ist es so, völlig irrelevant, ob das ein Kunde ist oder nicht. Ich spiele die Dinge, die mir Spaß machen und ich bin da auch eher so ein bisschen Konsolen geprägt, ehrlich gesagt. Und ich habe auch nicht so viel Zeit, mich stundenlang in irgendwelche Multiplayer-Geschichten einzuarbeiten, weil ich einfach viel zu schlecht bin mittlerweile. Ich glaube, ich bin so vom Super-Geek zum Casual-Gamer geworden, wobei ich jetzt kein Browser-Game spielen würde. Aber wenn ich so Uncharted 4 spiele, das ist kein Kunde von uns, ich darf das also auch erwähnen, dann habe ich sehr viel Spaß dabei. Oder jegliche Super Mario-Produkte, da gehe ich also sehr stark drin auf.
Ja, also wir werden sicher noch ein paar Schwenke herauskramen bei unseren späteren Rubriken. Da wird ja auch drüber gesprochen, was wir gerade so spielen. Und wir blättern ja heute erstmals im Spieleveteranen-Podcast in einer ASM nach all den Jahren. Und vorher aber widmen wir uns kurz den aktuellen Schlagzeilen. Ja, also ich habe nur eine aktuelle Meldung, die ich mal kurz reinwerfen möchte, denn es ist ja mal wieder ein Jubiläum. Es sind eine Menge Jubiläen dieses Jahr, ich weiß auch nicht. Jedenfalls wieder was Rundes, 20 Jahre Duke Nukem 3D und da ist eigentlich eine ganz witzige Jubiläumsedition angekündigt worden. Die soll am 11. Oktober erscheinen, nennt sich die World Tour. Zum Geburtstag $20, PC, PlayStation 4, Xbox One. Und das soll eine relativ authentische Wiedergabe sein, das Original Duke Nukem 3D, mit eher dezenten technischen Verbesserungen. Interessant sind zwei Sachen. Das eine ist, es gibt wohl Kommentare von den Entwicklern, hat ja auch Welfer wieder bei Spielen gemacht, also im Spiel so Hintergrundinfos. Und es wurden wohl auch Original-Level-Designer wieder zusammengetrommelt, um eine Bonus-Episode mit einigen neuen Levels zu machen, die sich also da dann anfügt an das authentische Hauptspiel. Duke Nukem 3D, erregt das noch jemanden? Hat irgendjemand da schöne Erinnerungen dran?
Oh ja, ich wüsste was. Wir hatten nämlich damals beim Joker keinen passenden Rechner dafür, auf dem das lief. Das habe ich gemacht, als der Hardware-Redakteur ein Testmuster eines Super-PCs bestellt. Wie hieß diese Firma noch? Die war damals ganz aktuell, die gibt's heute nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall hatten wir das Ding, das war noch richtig so handgesägt hinten, das hat uns extra ineinander geschraubt. Hatten wir nur eigentlich zum Duke Nukem-Spiel. Ich wollte gar keinen Rechner-Test machen. Und dann haben wir das Ding hinterher auch noch, ich glaube, 2 Monate länger behalten, als wir durften, bis sie uns hinterher mit dem Anwalt gedroht haben. Und es waren wirklich alle bei uns immer am Duke Nukem spielen, am Rechner. Den hatte ich da aufgebaut und ja, wenn man halt die Hardware, es war wirklich ein reiner Hardware-Test. Ich glaube, ich habe am Schluss das Ding aber dann doch noch offiziell irgendwie getestet, den Rechner, damit wir irgendwas hatten oder so.
Aber mit dem Joker Verlag musste man doch nicht mit Anwälten drohen, wenn ihr den von Grafenreuth hattet. Ich bin
den habe ich einmal erlebt, wie der Joker Verlag von der Polizei gestürmt worden war. Das war wegen Mortal Kombat. Da wurde, glaube ich, die Powerplay, also Markt und Technik, einen Tag und am nächsten Tag war die Staatsanwaltschaft mit Polizei und allem dann eben bei uns.
Die und ganzen Mündner, ja.
Und da tauchte dann der Dings auf, der Grafenreuth auch, und der war eigentlich eher eine, ich sag's einfach mal, er ist ja eh tot, eine jämmerliche Erscheinung. Also ich habe mich, aber er hat's geschafft, dass ich mein Mortal Kombat Poster, das hatten sie mir von der Wand gerissen, richtig runtergerissen, dass ich das dann wiedergekriegt habe.
Immerhin. Ja, das war ja auch beschlagnahmt. Das war ja eines der wenigen Spiele, die nicht nur indiziert waren, also ab 18, sondern beschlagnahmt. Das heißt, komplett verboten. Der Besitz, das Spielen und alles.
Ja, vor allen Dingen, das Blödsinnige war, das Heft, in dem wir es getestet hatten, war lange davor gewesen. Und dann haben sie noch von meinem Bruder, der hatte den Test gemacht, der hatte allerdings als Arbeitsrechner nur zum Schreiben einen 386er stehen, auf dem das Spiel gar nicht lief. Aber der wurde beschlagnahmt und mitgenommen und den gab es erst 2 Monate später wieder zurück. Und dann haben die ganzen Hefte beschlagnahmt, mussten sie später auch, ich glaube ein halbes Jahr später zurückgeben, aber der Joker Verlag musste Lagergebühren bezahlen für die Hefte. Lauter so Zeugs.
Wow, was für heftig. Ist schon interessant, wie die Presse dann doch irgendwie da doch nicht mehr so ganz frei war, ne?
Nee, nur wirklich nicht. Ihr hattet Glück drüben in Dings, das lag nämlich, glaube ich, etwas außerhalb dieses Staatsanwaltsbezirks München. Ihr hattet, da war irgendwer anders für zuständig und der Münchner Staatsanwalt war wirklich der Einzige, der es gemacht hat. Da gab es hinter einen großen Artikel mal in der Süddeutschen drüber.
Aber es war sehr abschreckend, weil danach hat sich keiner mehr getraut, das auch nur annähernd in der gleichen Art und Weise dann irgendwie rauszustellen. Also das war dann vorbei danach.
Naja, das war ja heiße Zeiten.
Dürfen wir überhaupt über Mortal Kombat noch reden? Ist das immer noch in Deutschland, wird das noch beschlagnahmt oder werden jetzt denn alle Kopien vom Podcast bei einer Razzia? Ich meine, die Polizei hat ja sonst
das Internet
nichts
löschen. Den ganzen Tag lang. Das würde wahrscheinlich helfen. Ich glaube, es gab ein Mortal Kombat-Teil, der beschlagnahmt wurde. Ich meine zu erinnern, dass das das erste oder zweite war. Mick, du weißt es vielleicht. Das erste war es, ne? Ja.
Das war das Erste. Das war das Erste. Und vor allen Dingen, bei uns war ja schon, die Konsolenversionen waren ja eigentlich die bekannten, die waren ja schon lange durch. Und das, wir haben es ja in der PC-Version getestet, viel später eigentlich. Das war völlig uninteressant. Ich weiß hier bei Dings, bei PC Fun sind sie auch reingestürmt und haben dann geguckt, aus verschiedenen Perspektiven haben die uns so erzählt, ob man sehen konnte, ob die das Spiel da irgendwie unterm Ladentisch noch hätten oder auch nicht. Das war wohl auch, die hat's auch erwischt. Also PC Fun ist ein Spieleladen in München.
Also ich lese gerade, es gab noch ein, zwei andere Mortal Kombat-Titel, die danach beschlagnahmt wurden. Es gab wohl auch noch was in 2013. Ich sehe gerade einen Beschlagnahmebeschluss für Mortal Kombat für die PlayStation 3. Also da gab es, und dann gab es, glaube ich, auch noch mal irgendeinen Teil, keine Ahnung welcher, 9 oder sowas. Also ich glaube, bis 2005 war das erste beschlagnahmt und dann wurde es irgendwie runtergenommen. So das, was ich hier so ein bisschen so online auf die Schnelle nachvollziehen kann. Auf jeden Fall, ja, bei Mortal Kombat werden sie alle nervös, die Offiziellen.
versuche ich elegant die Kurve zu kriegen. Ich glaube, Duke Nukem 3D ist zwar nicht beschlagnahmt worden, aber das war doch sicher indiziert in Deutschland.
Ja, indiziert war es auf jeden Fall, klar.
Oder ist es noch? Nee, nicht mehr, oder?
Ich glaube nicht, nee.
Gute Frage.
20. Also ich habe vor allem ich habe vor allem ganz gute Erinnerungen daran, weil der Trip damals zu 3D Realms nach Texas war meine allererste USA-Reise als Redakteurin und das war natürlich.
Und dann kennt er doch Texas, also für amerikanischer geht's ja nicht.
Ja, ja, vor allem damals hier diese Helden, hier so George Buzar und Scott Miller und so weiter, das war wirklich beeindruckend, weil damals war es ja noch so, dass man von den Entwicklern quasi eingeladen wurde zum Mittagessen oder zum Frühstück. Dann saßen wir ja so im Diner und haben über Duke Nukem 3D gesprochen und danach ging es dann noch zur Saufog Ranch raus. Die ist ja auch hier draußen da bei Dallas Omo in der Ecke. Ganz, ganz großartig. Das ist, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, dass für einen Redakteur da so ein Aufwasch gemacht wird. Heute gibt es ja nur noch diese ganz großen Events mit irgendwie 2000 Redakteuren aus 50 Ländern.
Haben sie dich auch zum Ball der Ölbarone eingeladen?
Nee, das gab es damals schon gar nicht mehr, weil ich war ziemlich enttäuscht, weil dieses Saufork Ranch ist ja eigentlich nur so ein Gebäude, so ein weißes, mehr ist da ja gar nicht. So ein kleines Museum mit drin, ein kleiner Fanshop und das war's dann auch. Ich war ziemlich enttäuscht. Also, weil
wo ist Bobby? Fragte sie.
Ja, da war gar nichts war da. Also es war eine Katastrophe. Wir sind da ewig rausgefahren, da in die Walachei und da war nix. Katastrophal. Es war fast so enttäuscht wie vor, weiß ich, 20 Jahren der Besuch in der Schwarzwaldklinik im Schwarzwald. Da ist auch nichts. Das ist auch nur so eine.
Im Loddertal.
Genau. Es ist nur verarscht.
Wie gehörst du dich denn in die Schwarzwaldklinik verschlagen?
Ja, ich bin so ein Sightseeing-Typ. Also ich gucke mir irgendwelche Drehorte an, also egal wo in der Welt. Ich finde es immer total super, wenn ich irgendwelche Sachen sehe, wo irgendwas gedreht wurde. Und wir sind da extra auch durch die Walachei, durch das Glottertal da geeiert. Und dann kommt man plötzlich zu so einem Sanatorium und sieht von außen nichts, was das ist. Genau, das war Schwarzwaldklinik. Wie komme ich darauf? Genau. South Fork Ranch, Fiddle Williams. Und deswegen ist mir das noch sehr gut in Erinnerung. Und das ist jetzt im Endeffekt auch ja so 20, 21 Jahre her.
Und, aber es ist ja praktisch, jetzt haben wir eine Spieleveteranin heute dabei, Duke Nukem 3D war ja, also zum einen, was witzig ist, ich habe nämlich neulich wieder für eine GameStar-Reportage, unauffälliger Hinweis, Quake recherchiert und Interview geführt. Wenn man sich das anguckt, als Quake rauskam, was ja heute rückblickend gesehen, dieser große Klassiker und richtige 3D und Polygone und Wahnsinn, so teilweise die Testberichte damals in den Meinungskästen, da wurde also schon immer mit Duke Nukem 3D verglichen und das ja und gerade so die Einzelspielerkampagne, wie viel mehr Charme Duke Nukem doch hat und wie viel Witz und der lustige Charakter und ich frage mich schon, wie das gealtert ist, also so diese so die Frauenfeindlichkeit und so, ich glaube, da ist man vor 20 Jahren eher noch drüber hinweggegangen als heute. Oder Petra, wie betroffen warst du denn da mit den Stripperinnen und den angeketteten Mädels und was da nicht alles so drin war?
Ich glaube, wir waren einfach nur geflasht von der Technik damals. Zumal der Witz war ja, dass Fiddle Williams genauso wie id Software damals ja Vorreiter war, was diese ganze Shareware-Geschichte anbelangte. Das wurde ja auch damals so als Demo-Versioner noch rausgegeben. Und die waren da schon sehr pfiffig. Die ganzen Nebengeräusche, die hat man gar nicht so wahrgenommen. Das hat, glaube ich, eher die Bundesprüfstelle wirklich interessiert und alle anderen fanden es einfach nur fantastisch, wie diese 3D-Levels da aufgebaut waren.
Na ja gut, also 11. Oktober, hat jemand noch was? Duke Nukem 3D? Ich glaube, alle hoffen, dass Duke Nukem forever verdrängt ist und das ist eher, glaube ich, was für die Retro-Freunde. Und dann würde ich nämlich noch als letztes vielleicht noch kurz anschneiden, das könnte ja doch ein, zwei Leute interessieren, die diesen Podcast sich anhören, weil Petra, deswegen muss sie auch heute mal wieder dabei sein, Petra hat nämlich auf ihrer Webseite irgendwo, wir tun's verlinken, also es ist auf gameswirtschaft.de, genauer Link auf spieleveteran.de, sonst wäre es zu einfach. Eine ganz interessante Reportage über die Games-Podcast-Szene in Deutschland. Wahnsinn. Und wie gesagt, kann man alles nachlesen und wir sind ja auch gefragt worden. Und nach nur viermal nachhaken kann man auch dann beantworten. was ist jetzt für dich so hängen geblieben? So ein bisschen so ein Fazit und was sind so jetzt deine Eindrücke? Wie schaut's aus? Deutschland, Spiele, Podcasts, wird immer mehr und toll und alle werden reich und berühmt. Was machen wir falsch?
Ja, irgendwas läuft da schief, weil alle reden ja über Let's Plays und Influencer. Ich meine, Thorsten weiß das besser als wir alle zusammen. Und die stehen auch eher so im Fokus der ganzen Werbebranche und der Marketinggelder. Aber mich hat da bei dem Report vor allem interessiert, was da so alles gibt, weil einige sind ja seit vielen Jahren aktiv, wie jetzt auch die Spieleveteranen. Und hier vor allem die Frage, warum machen die das eigentlich alles? Wollen die damit Geld verdienen oder ist das ein reiner Fanservice oder wollen die T-Shirts verkaufen oder was auch immer, weil die haben ja auch ganz unterschiedliche Modelle allesamt. Also für einige ist es ja der Hauptberuf Und andere wiederum machen das quasi so nebenbei und gehen auch auf Tour und machen da Live-Programme und all die Dinge. Und auch die Frequenz ist komplett unterschiedlich. Einige sind täglich, andere irgendwie alle paar Wochen, bei anderen alle nur halbe Jahr. Und dementsprechend sind natürlich auch die Zugriffszahlen und die Verdienstmöglichkeiten. Und weil sich alle immer so sehr auf die Let's Plays und auf die YouTuber und so weiter konzentrieren, habe ich da mal bei den Podcasts reingeleuchtet. Und das war sehr interessant. Und meine Haupterkenntnis war im Wesentlichen, dass es wahnsinnig schwierig ist, da wirklich Werbegelder zu akquirieren, um das Ganze auf eine kommerzielle Basis zu stellen. Und da stellt sich die Frage, Thorsten Obermann, woran liegt das?
Es ist ja natürlich nicht ganz so sexy, einem Podcast zuzuhören, wie jetzt einem YouTuber zuzuschauen. Und dadurch, glaube ich, auch schwieriger, die Reichweite zu erzielen. Wenn wir uns mal den Gronkh angucken mit seinen, ich weiß gar nicht, 3 Millionen, wie viel auch immer mittlerweile, ja, oder 4, sekündlich ja, 4, quasi, ne? Steigend. Lustigerweise, sein Manager ist ein ehemaliger Indigo Pörder, oder Peter Langhofer jetzt. Also das ist einfach, glaube ich, nochmal eine andere Größenordnung. Und wenn ich mir so bei uns in der Mannschaft anschaue, wer hört eigentlich Podcasts, das ist so ein bisschen, ich glaube, eher so ein kleinerer, eingeschworener Kreis, ein bisschen nerdiger, glaube ich, auch als die YouTube-Gemeinschaft. Ich könnte mir schon vorstellen, gäbe es Podcasts mit so einer Reichweite, dass das auch für die werbetreibende Industrie interessant sein könnte. Mir ist keiner bekannt. Petra, du hast da recherchiert, aber die Reichweiten sind meines Wissens doch relativ gering.
Ja, das ist natürlich deutlich übersichtlicher als meinetwegen im Let's Play-Bereich. Aber es ist dann tatsächlich so, dass die Zuhörerschaft eine sehr, sehr treue ist, die sich dann auch wirklich auf jede einzelne Folge dann freut. Und die sind dann auch sehr, sehr dabei, während Let's Plays ja eher so ein Nebenbei-Medium sind, so laufen lässt, sind eben diese Podcasts etwas mit einer sehr eingeschworenen Fangemeinde und die werden auch sehr, sehr intensiv gehört. Also insofern schon spannend, aber in der Tat ist es tatsächlich so, dass die Reichweite natürlich deutlich, deutlich geringer
ist. Aber Thorsten, das ist doch hier die tolle Geschäftsidee. Du musst einfach Podcast-Vermarktung bündeln und dann addierst du einfach die ganzen Abrufzahlen und dann kannst du Millionen Deals ebenso machen.
Ich bin sofort ganz dabei, easy. Aber vielleicht können wir es auch andersrum machen, Heini. Wir bauen ab sofort keinen Podcast mehr, sondern wir machen aus dem Spieleveteran-Podcast einen Vodcast. Das kann man ja mit modernen Videocalls wie Hangout und Co. dann auch machen. Why not? Roland, das kannst du bestimmt auch schneiden und irgendwie weltweit verknüpfen, bin ich mir ganz sicher.
Aber diese Vermarktungsgeschichte ist in der Tat eines der Probleme, denn für viele Werbetreibenden ist all das einfach zu kleinteilig. Da bräuchte es sowas wie im Radiobereich, so einen Vermarkter, der irgendwie, weiß ich, ganz Hamburg oder ganz Berlin oder ganz Bayern auf einmal irgendwie abdeckt.
Ja, das ist das eine. Und das andere ist ja, glaube ich, immer auch, das kriegen wir dann so auf der Agenturseite mit die gefühlte Temperatur. Ich kann mich noch erinnern, so bis noch vor 2, 3 Jahren, kamen die Publisher auf uns zu und sagten, wir brauchen Cover, Cover, Cover. Und wo ich dann auch teilweise in so Strategie-Meetings mit Geschäftsführungen von großen Amerikanern, die hier in Deutschland Büros haben, sagte, Jungs, Cover, schön und gut, schaut euch mal bitte den Auflagenschwund an. Ehrlich gesagt, wir müssen online, online, online gehen, ja, und Video, Video, Video. Das dauert ja erstmal ein paar Jahre, weil anscheinend dann doch, wenn der CEO in Amerika noch so ein gebundenes Aktenörtnerchen auf seinen Tisch kriegt mit 500 Seiten und davon sind 30 Cover, dann kriegt er gute Laune. Schickt man dem eine Excel mit 43 Links bei, weiß ich nicht, 40-fachiger Reichweite, ist das für den wahrscheinlich ziemlich boring. Und ähnlich ist es ja auch so ein bisschen bei Radio versus Bewegtbild. Ist natürlich, wenn irgendwo jemand sich im Fernsehen gesehen hat, ja, auch bei unseren Kunden, das war immer Aufregung pur. Hattest du damals ein tolles Clipping bei einer Radiosendung, die vielleicht eine höhere Reichweite sogar noch hatte als der Spatenkanal im Fernsehen, war das erstmal nicht so relevant.
Interessant. Naja, mal gucken. Also wenn in 2, 3 Jahren das Spieleveteran-Podcast von Miele präsentiert wird, dann wissen wir ja,
was dann passiert. Dann bin ich nicht mehr dabei.
Oder von Mont Blanc.
Vielleicht gibt es ja dann irgendwann so Miele-Waschmaschine mit eingebauten Podcast. Weiß ich nicht, Empfänger.
Also den Mont Blanc-Füller würde ich auch nehmen. Aber denselben würde den herdimensieren.
Den musst du dir dann online bestellen. Damit haben wir leider nichts zu tun. Ich könnte dir vielleicht ein Testmuster anbieten von einer Miele-Waschmaschine demnächst. Für zwei Wochen. Aber nur für 2 Wochen, weil ich weiß,
du brauchst,
du schickst die sowieso nicht zurück. Aber genau. Da muss ich jetzt noch mal kurz einhaken. Muss
halt schon wieder geklagt werden. Du hast
keine Waschmaschine. Das erschreckt mich jetzt gerade ein bisschen.
Ich habe eine Waschmaschine. Die steht okay, da und tut, was sie soll. Und das schon nach einer Weile. Und nein, ich will den Mont Blanc-Füller. Den habe ich nicht.
Aber hat sie auch den Duke Nukem-Schleudergang, das neue Feature.
Und den Duke Nukem Dash-Button. Amazon hat doch jetzt vor ein paar Tagen den Dash-Button auch in Europa gelauncht. Vielleicht gibt es dann ja so einen Duke Nukem Nachbestell-Button auf dem PC, den du damals später zurückgeschickt hast. Und dann bekommt man automatisch das neue Duke Nukem oder den passenden PC dazu geschickt.
Oder eine Waschmaschine mit einem Monitor, wo ich Duke Nukem drauf spielen kann.
Im Schleudergang.
Ja.
Und im Schleudergang bewegen wir uns auch zu unserer nächsten aufregenden Rubrik. Und die heißt, wie heißt die denn? Die heißt einfach, wir blättern in einem alten Spielemagazin. Ja, wir blättern eigentlich in so ziemlich fast jedem Spieleveteranen-Podcast. Aber eins haben wir noch nicht geschafft, mal in einer ASM zu blättern. Aktueller Softwaremarkt Deutschlands. Ich glaube nicht die allererste Spielezeitschrift, es gab ja vorher schon die Telematch, aber so die erste, die wir richtig wahrgenommen haben in der Heimcomputer-Ära. Und dass wir das nie gemacht haben, liegt einfach daran, dass die Spieleveteranen historisch sich aus, die Runde setzt sich zusammen, primär aus Leuten, so aus der Powerplay, so PC-Player-Ecke. Und da fühlten wir uns nie wirklich kompetent, um über die ASM zu reden, vor allen Dingen, weil es auch damals ein Konkurrenzverhältnis gab und dann müssen wir nicht blöd daherreden. Aber heute können wir blöd daherreden, weil wir haben einen echten ehemaligen ASM-Redakteur in unserer Runde. Und da übergebe ich jetzt an Thorsten. Der soll uns doch mal durchführen. Und der hat sich auch eine ganz spezielle Ausgabe ausgesucht. Link auf spieleveteranen.de. Wir blättern in ASM 1 1990. Die Mauer fällt, du hast vorhin schon ein bisschen über die Zeit gesprochen in Eschwege. Was ist an dieser ASM so toll?
Ja, Henry, vielen Dank, dass ich nochmal hier durch die ASM gehen darf. Das waren ja schon aufregende Zeiten damals. Und in der Tat, wir haben uns ja auch so ein bisschen, ich will nicht sagen bekämpft mit der Powerplay und der ASM, aber wir haben ja natürlich schon versucht, uns gegenseitig die Testmuster ein bisschen abzuluxen. Ja, wer hatte zuerst das neue exklusive Produkt sozusagen im Heft? Aber nach all den Jahren und auch schon viel früher sind wir natürlich alle eine große Familie geworden. Ich habe die ASM ehrlich gesagt so ein bisschen rausgesucht, weil meine Mutter bei irgendeinem meiner vielen Umzüge irgendwie Garage geleert hat und alle ASM dann ins Altpapier gewandert sind, so dass ich dank Heinrich ein Archiv gefunden habe, wo einige Ausgaben drin sind. Und warum habe ich die gewählt, die 1 1990? Wir hatten ja gerade die Gamescom. Und was viele gar nicht wissen, es gab in Köln in Halle 6 eine der ersten Spielemessen Deutschlands. Das war die Amiga 89. Das war am 10. November, also ziemlich zeitnah an der Öffnung der Grenze sogar. Und ich kann mich noch erinnern, Manfred, Gabi und ich waren vor Ort, mussten uns da so ein bisschen reinschummeln. Menschenmassen, wie auch jetzt in Köln, standen vor den Kassenhäuschen. Es wurden sogar welche eingedrückt. Und wir haben uns dann über den Presseausweis sozusagen einigermaßen unverwundet in die Messehalle 6 kämpfen können. Nicht ohne so ein bisschen auch so ein Spalier zu laufen. Ey, da ist ja Manfred Kleimann, guck mal. Oh, da sind ja die ASMler. Ja? Und wir haben dann versucht, so von Stand zu kommen, weil natürlich gab es damals nicht das sogenannte Business Center, wie es das heute gibt. Was ich ganz toll fand, ich habe dann, wenn man auf Seite 26 blättert von der Ausgabe, so ein bisschen zufällig die Bitmap Brothers getroffen. Und da muss ich sagen, ich war auch privat immer schon ein großer Fan von deren Produkten. Weiß nicht, Heinrich, kannst du dich noch erinnern an Xenon 2?
Ja, natürlich. Das war auch wirklich gut. Das erste war ein bisschen doof. Xenon 2 und auch die hatten gute Sequels, weil auch, also Speedball 2 ist auch heute noch absolut spielenswert. Sehr gut.
Und ich hatte halt dann auf der Messe den Steven und Eric getroffen, zwei Drittel der Bitmap Brothers, und habe mit denen ein ganz tolles Interview irgendwie geführt vor Ort, wie sie halt damals vom ZX81 über den 16-Bit QL, ich weiß gar nicht, ob den einer noch kennt, den Sinclair QL, das so ein bisschen so ein Mini Atari ST und
ja, ja.
Was viele ja auch gar nicht wissen, die haben für den QL damals ein Karate-Spiel gemacht, das hieß QL Karate, das wurde dann umgesetzt für den Atari ST, das hieß ST Karate, das war so ein mittelmäßiges Karate-Spiel, weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst oder irgendeiner von euch. Und das kam halt sozusagen von den Bitmap-Jungs und ursprünglich sollte ja das erste Xenon Kelly X heißen. Und dann gab es halt Kelly X, genau. Und
warum Kelly X?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, warum es umbenannt wurde.
Name von der Freundin gewesen, oder?
Ja, von meiner weiß ich nicht. Vielleicht war einer von den beiden. Aber es gab ein schwarzes Schaf bei Mastertronic. Und dann ging Kelly X an Cracker raus. Und deswegen wurde es dann umbenannt und nochmal ein bisschen angepasst und kam dann im Januar 88 als Xenon der erste Teil auf den Markt. Ich fand es ein bisschen schwierig, das habe ich den Jungs auch damals gesagt, ehrlich gesagt. Also Xenon 2 gefiel mir ehrlich gesagt auch deutlich besser, aber ich fand es damals super schwierig und die Jungs meinen, gut, Übung macht den Meister, ich wäre nicht gut genug. Allerdings muss ich sagen, Speedball hat mir dann schon besser gefallen. Ne? Und wenn man sich da mal anschaut, in dem Interview hatte ich sie dann gefragt, wie lange sie do an den Titeln gearbeitet haben. Ganze 8 Monate an Speedball zum Beispiel. Das war schon lange Zeit damals, mit 3 Leuten. Das war schon Wahnsinn.
Und das war so quasi so dein erstes Interview mit so prominenten Entwicklern, kann man sagen.
Ja, wie gesagt, also 2-3 Jahre vorher, Mark Cale war so der erste, aber der war ja nicht so ein echter Entwickler, sondern eher der Geschäftsmann. Und auf der gleichen Amiga-Messe habe ich auch, ich weiß gar nicht, ob wir das abgedruckt hatten, ein Interview mit dem damaligen Commodore-Chef machen dürfen. Da kann ich mich nicht erinnern, da gibt es so ein Bild, der Oppermann irgendwie mit so ein bisschen hippie lange Haare und mit so einem Surfer-Sweatshirt und gegenüber stand der Geschäftsführer mit Krawatte und Anzug und ich habe den irgendwie mit Fragen gelöchert und ich glaube, ich war damals 19 oder 20. Ja, da gibt es noch irgendwo ein lustiges Foto, aber ich weiß gar nicht, wann das Interview gebracht wurde, das konnte ich jetzt nicht finden. Was ich aber, um das kurz nochmal zu schließen, mit dem Interview auch ziemlich cool fand, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, der Soundtrack von Xenon 2, der war ja von Bomb the Bass so ein bisschen inspiriert, von den Hip-Hopern. Und das war so eines der ersten Games, wo so ein bisschen auch so ja kommerzielle Musik mit eingebaut wurde, weil die Jungs halt von den Bitmap Brothers ziemlich interessiert waren, auch an Musik auf der privaten Ebene.
Und du warst nicht furchtbar enttäuscht, dass Eric und Steven mit Nachnamen nicht Bitmap heißen und gar keine Brüder sind?
Nee, da dachte ich, Mensch, wo ist der Dritte? Aber das waren also im Vergleich zu vielen anderen Entwicklern, und ihr seht ja auch die Fotos, falls ihr gerade auf der Seite 27 seid, die sahen okay aus, die waren auch schon so ein bisschen so Stylotypen, ja, Lederjacke, schwarzes Sweatshirt und nicht so wie die meisten Entwickler, die damals rumliefen sozusagen. Also die waren auch schon so, die haben schon so ein bisschen so auf cool Dudes gemacht, ja. Das war, glaube ich, auch Teil der Marketing-Story. Und sie hatten ja dann im Anschluss auch Cadaver veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Das war damals noch in Entwicklung, dieses Rollenspiel mit den
so isometrischen Action. Genau, ja, Action-Adventure-Rollenspiel. Genau, genau.
Das war auch Bock. Genau, genau.
Ja, ja, das war das, glaube ich.
Fast nicht gut.
Ich würde sagen, das hätte ich jetzt gesagt, genau. Ich glaube, die Jungs haben eigentlich immer das Problem gehabt, dass sie die Game super schwer gemacht haben. Weil Speedboy war auch erst nicht das Einfachste. Kürzlich gab es, glaube ich, auf der PlayStation irgendein Remake. Fand ich nicht mehr ganz so gut. Meine Erinnerungen an damals waren rosiger. Also.
Ja. Ich hab vor so 2-3 Jahren kam ja mal Chaos Engine wieder raus auf Steam. Das habe ich mal wieder gespielt. Das war auch so eins von diesen Ucher-Erlebnissen nach dem Motto, meine Güte, früher musste man schon hart drauf sein.
Wir sind zu alt. Wir sind einfach zu alt.
Im Übrigen, wenn ihr zum Thema zu alt, mir ist dann noch was aufgefallen heute. Ubisoft hatte mal ein Spiel, das hieß Unreal. Das findet ihr auf Seite 34. Das hat natürlich überhaupt nichts mit dem heutigen Unreal zu tun, soweit wie ich das erkennen kann. War natürlich auch 2D, aber war mir auch so gar nicht mehr in Erinnerung, dass Ubisoft mal einen Titel hatte, der Unreal hieß.
Isabelle, die Batz, das sind Namen, genau, die man nie vergisst.
Noch die alten PR-Damen. Und wenn ich mich nicht irre, ein weiteres Spiel von Rainbow Arts, was irgendwo ich da auch, glaube ich, für den Amiga, Atari, ST und Co. getestet hatte, war doch von Hans Ippisch programmiert, zumindest die C64-Version.
Danger Freak.
Ja, der hat er auch gemacht, genau. Und er meckert immer noch, dass ich damals seine C64-Version, glaube ich, zu schlecht bewertet habe. Also, wenn ihr ihn seht, schönen Gruß. Ich sehe ihn ab und zu und das hat er immer noch in Erinnerung. Ja, genau, genau. Ansonsten habe ich noch mal so ein bisschen in die Ausgabe so reingeschaut.
Darf ich kurz unterbrechen? Ich habe eine Frage.
Ja, natürlich.
Der Test von Ghostbusters 2, ich lasse einfach mal die Wertung weg, naja, aber da steht drin, System Atari ST in Klammern gespielt, Amiga, dann Schneiderlein und dann C64 und Specky.
War das die Schreibvereinbarung? War das immer Schneiderlein oder nur bei bestimmten Redakteuren?
Also ehrlich gesagt war das total individuell. Das Einzige, was vereinbart wurde, war, dass man individuell agieren darf und auch gerne mal sehr persönliche Note reinbringen darf. Also es gab jetzt eine weniger strenge Schreibvereinbarung, wie man sie vielleicht normalerweise bei Verlagen kennt, sondern das war, also ich will jetzt nicht sagen Anarchie, aber das war schon sehr, ja, individuell persönlich. Hast du Lust gehabt, machst du den Schneiderlein draus. Wolltest du spießig sein, dann hieß du halt Schneider CPC, I don't know. Ja, das war, da hat also beim Lektorat keiner drauf geachtet, ob das Schneiderlein oder Schneider CPC oder Spektrum oder sonst was stand. Und ehrlich gesagt, ich glaube, die Leser haben es auch verstanden.
Jetzt habe ich auch mal eine Frage. Nach all den Jahren, ich habe eins nie verstanden und sieht man auch. Also wobei, die Ausgabe ist ja vom Layout ja gar nicht mal so schrecklich. Wir haben das vorhin schon gemerkt nach dem Motto, oh, das war eine ASM, wo auch so der Text eher auf weißem Hintergrund war. Und ich glaube, die ganz frühen Ausgaben waren etwas wilder. Aber was also auch in dieser 1.90 immer noch der Fall ist, sind also Spieletests ohne einen einzigen Screenshot. Habt ihr da nicht mal intern auch mal drüber gesprochen, nach dem Motto, ist es nicht sinnvoll, auch mal das Spiel in einem Bild zumindest zu zeigen? Oder gab es da vielleicht technische Gründe, warum dann manchmal keine Screenshots dabei waren? Vor allen Dingen auch noch ASM-Hit. Gut, das hat ja eh jedes Spiel damals gekriegt bei euch, aber ohne Bild.
Ich weiß das gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Also ich kann mich schon noch sehr gut daran erinnern, dass wir immer ein-, zweimal die Woche diese Screenshot-Stunden oder Tage hatten, wo dann der Raum, wo die ganzen Testcomputer und Konsolen standen, abgedunkelt wurde und Frank Brall mit seiner Kamera und Stativ davor stand. Und wenn wir einen Freeze-Schalter hatten, hatten wir dann beim C64 auf Freeze gestellt. Bei einigen Konsolen ging das auch irgendwie schnell Modul rausziehen, damit irgendwie das Bild einfror. Wo wir Schwierigkeiten damals hatten, da kann ich mich noch gut dran erinnern, weil ich war so ein bisschen der Konsolen-Freak, war Screenshots vom Gameboy abzufotografieren.
Weil, ja, da erinnere ich mich doch gut dran, ja.
Also da war das wirklich ein technisches Problem. Ich glaube, durch den Background von Manfred, der ja von der Tageszeitung kam, also das war ja die HA da in Kassel, so sein Werdegang ja ursprünglich, und seine Vision war immer, er hat mir gesagt, Thorsten, eigentlich bräuchten wir die Bild-Zeitung für Spiele. Super interessant, ja, damals 87, 88, ja, das war so, da gab es nämlich in England eine Zeitschrift, die hieß Popular Computing Weekly, und er sagte, Mensch, sowas hier im Tageszeitungsformat für Spiele wäre doch klasse, und ich könnte mir vorstellen, das ist aber nur eine Vermutung, dass es auch daher so ein bisschen kam, dass er dann sagte, Mensch, wenn wir mal kein Bildschirmfoto haben, haben wir mal keins. Wobei beim Durchblättern der Ausgabe finde ich jetzt nicht so viele außerhalb der Gameboy-Spiele, wo wirklich gar kein Screenshot war.
Star Trek 5.
War das eine Konvertierung oder war
nee,
das
eben nicht, nee, das wird nicht aufgefallen. Das
interessant.
Das war A, abenteuerlich hoch bewertet und B, aber dann kein Bild dazu. Wobei das einzige Coole an Star Trek 5 waren die digitalisierten VGA-Bilder. Das Spiel war eigentlich Mist, aber es sah halt Leonard Nimoy sah halt aus wie im Film.
Wer hat das getestet? Ich finde das jetzt gerade nicht. Welcher Seite war das?
Ich bin schon wieder weitergeblättert. Irgendwo war es irgendein Name, der mir nichts sagt. Vielleicht war es auch nur ein freier Mitarbeiter und der hat.
Ja, das ist nämlich.
Ah, siehst du mal. Jetzt haben wir eine Theorie. Keine Ahnung, aber irgendein Pfeil oder irgend sowas. Also irgendein Name, der mir jetzt nichts sagt.
Ja, das kann gut sein.
Das heißt, ihr habt teilweise einfach externe Leute gehabt, die halt nicht in der Lage waren, das wurde, wie gesagt, früher wurde noch abfotografiert, genau. Hast du schon erklärt
genau,
gehabt.
Genau.
Und dann hat man halt zur Not halt mal, okay, siehst du mal.
Das macht also, Sinn. Da kann ich euch noch zwei Geheimnisse verraten. Es gab auch Redakteure, die es nicht gab. Ah. Wenn ihr mal ins Impressum reinschaut, auf Seite 177, Dann
Thorsten Obermann, oder?
Ja, den gab es nicht, genau. Ja, dann da gab es jemanden, der sehr gerne über gute Spiele geschimpft hat. Der hieß übrigens Moritz Thiemann Zahn.
Das Kürzel.
Motz. Und dann würde ich euch mal bitten, den Rudi Soltau mal rückwärts zu lesen, den Nachnamen.
Rudi, wo ist er?
Rudi Soltau.
Ratlos Idul?
Ja, ratlos, du hast es. Den gab's nicht. Der ist ein erfundener Name. Das ist halt der Ratlos. Der hat, ja, irgendjemand hat was geschrieben. Wir wollten aber nicht den Leuten sagen, wer den Text geschrieben hat. Und da war es halt Rudi Ratlos.
Aber warum macht man das?
Wie gesagt, das war ein bisschen Anarchie. Das war ja,
Manfred war
ein Altipi und Martina und Bernd so die Ersten, die waren halt so ein bisschen, die haben halt sich auch einen Spaß dabei gemacht. Du siehst auch unter Gestaltung Annette Braun und MBM New Pardon. MBM New Pardon war nichts anderes als Manfred, Bernd, Martina, die am Anfang am Layout mitgefeilt haben. Es war so eine verrückte, zusammengemischte Truppe, die irgendwie Blattmachen gespielt haben. Wenn man dann aber sich mal wieder auf 178 das Inserentenverzeichnis anguckt, das war ein sehr profitables Blattmachen-Spielen, für den Verleger zumindest.
Aber weil das Heft hatte
200 Seiten, ne? Und das waren 50% Anzeigen oder 40%.
Die 1,90, das war ja noch zwei Monate, bevor die Powerplay dann endlich monatlich regelmäßig kommen durfte, nachdem unser Schusselverlag uns ja jahrelang das nicht so richtig hat machen lassen. Ah, mal ein Sonderheft und ein Beilage in Happy Computer, super. Sonst hätte man die ASM schon viel früher in die Knie gezwungen, aber lassen wir das.
Du, das hatte damals 100 Seiten Anzeigen, glaube ich, oder so. Ja, ich weiß noch genau, es ging dann immer darum, Mist, brauchen wir jetzt eine Heftumfangserweiterung von 16 Seiten, wenn jetzt noch eine Anzeige kommt oder nicht.
Oh, Anzeige. Okay, mein absoluter Liebling, ich glaube, Seite 13, die Anzeige für das Spiel Target. Vom Anbieter Graunitz Hard und Software, Gott hab sie selig, in Ingolstadt. Das ist mal eine Grafik. Also die barbusig, so notdürftig mit einem Netzhemd verhüllt Kriegerin da, das wäre doch mal ein Titelmotiv gewesen. Das ist also, und dann links diese unmotivierte Zecke oder was das sein soll. Also das überwältigt mich jetzt, diese ästhetische Wucht von der Target-Anzeigengrafik.
Kostet aber auch nur 35 Mark.
Ich wollte sagen, teuer können die Anzeigen nicht gewesen sein, wenn ihr so Leute reinkriegt, eine Halbseite Anzeige in Farbe und noch irgendwie das Spiel nur 35 Mark kostet. Also dann habt ihr wahrscheinlich auch viele von den Anzeigenkunden mit wenig Geld ins Heft gebracht.
Also ich glaube damals so 8.000 Mark oder was, oder 6.900, ich weiß es nicht. Also es war nicht günstig, ehrlich gesagt, weil es ist ja auch eine hohe Auflage war. Ich glaube, damals hatten wir so 140.000 Verkaufte. Aber als ich heute durchblätterte, und ich war ja auch so ein großer Atari ST-Fan, und auf Seite 179 las, was so die Headline von dem Atari ST war, da habe ich mich ja weggeschmissen. Atari ST-Computer, voll stark, da klingelt sich die Locke in der Glocke.
Ich sehe also gerade das Anzeigenmotiv. Da, das ist jetzt auch nicht wirklich viel professioneller als die Target-Grafik, ne?
So sieht's aus. Und ich meine, das war damals natürlich schon so ein bisschen so ein Qualitätssignal. Ich war sogar damals, glaube ich, noch Raucher, aber schon lange keiner mehr, dass man eine Marlboro-Anzeige, das war dann auf der U4, also der Rückseite des Heftes hatte, das zeugte schon von großer Auflage, weil diese Unternehmung das sonst nicht gemacht hätten.
Das kann ich bestätigen. Ich weiß heute sagen alle Pfui, aber damals, also als wir unsere erste Zigarettenwerbung hatten in Powerplay, waren wir auch ganz stolz drauf, weil nicht nur Anzeigen immer gut, sondern auch die inserieren ja nicht bei jedem Popelheft. Und das war ungewöhnlich, dass da wirklich Computerzeitschriften, wie die kleinen Spielehefte, auf die jahrelang immer so hinabgesehen wurde. Wir waren jetzt so groß und wichtig genug, dass wir Marlboro-Werbung gekriegt haben. Wie gesagt, aus heutiger Sicht.
Ich weiß noch, bei GameStar am Anfang gab es nämlich auch immer die großen Dings, die wollten unbedingt die Markendings haben. Coca-Cola eben auch, Zigaretten gingen damals schon nicht mehr, aber alles andere auch. Und wie die sich da krumm gelegt haben und die GameStar trotz der guten Auflage, in Anführungszeichen, ja doch, das war eine hohe Auflage, sich da immer geweigert haben, da überhaupt was drin zu machen. Also genau. Ich kann mich an keine einzige Coca-Cola-Werbung erinnern bei uns.
Ja, bei der Gamers hatten wir die auch. Ich kann mich, da war, das war auch ein ziemlicher Akt. Da hat der Rüdiger Limbach damals auch, glaube ich, viel für getan, um das zu bekommen. Zum Thema Werbung übrigens, selbst ihr, Heini, damals habt in der ASM geworben, nämlich auf Seite 167.
460er, ne? Hab schon gesehen, ja.
Und jetzt kommt noch eine kleine Geschichte dazu. Wisst ihr, was Hurricane war?
Das war der Name von Turrican.
Genau, Manfred Trenz, erstes Spiel. Und das war nämlich in der Testversion auf der Diskette von dem 64er-Magazin. Da hieß es noch Hurricane. Und es hieß dann nachher nur Turrican, weil die wollten ja den Rainbow Arts, die wollten den Rechtschreibfehler nicht durchgehen lassen. Und dann mit Manfred das H in das T umgebaut.
Und das war, für welche Seite ist die Anzeige nochmal?
Seite 167. Und da bewerbt ihr nämlich noch Hurricane. Das war nämlich kurz bevor er, glaube ich, den Deal mit Rainbow Arts hatte. Oder das hat sich so überschnitten. Und als es dann bei Rainbow Arts war, Marc Ulrich, internationaler Mann, ja, der damalige Chef von Rainbow Arts, der wusste natürlich, wie die englische Sprache funktioniert und sagte natürlich zu Manfred Trenz, Junge, das kannst du nicht machen. Und dann wurde ja natürlich aus Hurricane ohne E Turrican, das Kunstwort.
Ohne H, genau.
Also, falls jemand noch diese Diskette hat, kann ich mir gut vorstellen, dass das Sammlerwert hat, wenn jemand den ersten Demo-Level noch hat mit Hurricane statt Turrican.
Ja, Wahnsinn. Außerdem, Turrican kann man auch als Marke viel besser schützen, als wenn du einen generischen Sturm noch hast. Ne?
Genau, vielleicht den Rechtschreibfehlersturm hätte man noch schützen können. Und wo wir gerade bei Factor 5 sind, ich hatte in der Ausgabe auf Seite 6, erinnert ihr euch noch an Crossout oder X-Out? Eigentlich heißt es ja Crossout, da habe ich euch damals deutlich darauf hingewiesen. Ich fand es großartig übrigens. Das war ja von den Amiga-Leuten, die von Factor 5 sozusagen die Katakis und R-Type gebastelt hatten und das hat mir sehr gut gefallen damals.
Ja, ich glaube, das hatten wir auch in Powerplay recht freundlich besprochen. Ich weiß nicht, ob es ein 80er war, aber knappe 80er, hohe 70er, irgendwie sowas.
Und ich war da nicht Cemal Kandemiroglu oder wie hieß der türkische Grafiker, der damals so wahnsinnig tolle Cover und so weiter auch In-Game-Grafiken gemacht hat? Der hat, glaube ich, Grafiken da gemacht.
Cemal Kandemiroglu.
Genau, ich glaube, der hat damals sogar Grafiken gemacht, wenn ich mich nicht irre. Und das war wirklich gut. Das war auch 50 Frames und so weiter. Also es war...
Das war doch auch die Zeit, wo Rainbow Arts in den Spielautomatenbereich gehen wollte. Auch irgendein Spiel, vielleicht mit Schelal-Grafik. Daraus ist natürlich nie was geworden.
War das nicht das Ding vom Teut Weidemann sogar? Ich weiß es gar nicht mehr.
Wir müssen mal Todd mal irgendwie wieder einladen. Okay.
Wegen des Crossout fand ich, war ziemlich cool damals. Ich sehe gerade hier, im Text hatte ich auch von Cemal geschrieben, genau. Cemal Kandemiroglu, der hat die Grafik gemacht. Der hatte so einen ganz speziellen Stil. War ein ziemlich cooles Produkt.
Der hat doch zeitweilig auch die Covers für die Player gemacht, oder?
Ja, doch. Ja,
genau. Das war später, genau. Das war so...
Das war so zu meiner Zeit, 97.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube so ab 96, 97, hat eine Zeit lang, richtig, hat Fehler die Covers gemacht. Weil Boris kannte die natürlich aus seiner Zeit von Rainbow Arts noch. Ne? Also die Welt ist klein. Also.
Ja. Ich musste gerade auch sehr lachen, wenn ihr auf Seite 12 nochmal zum Thema Anzeigen euch anschaut, was die, oder das war glaube ich ein Gewinnspiel, wahrscheinlich war das so eine Art Kombination, TS-Datensysteme, verlost Hardware, erster Preis, ein Roboter.
Fernbedienung und Kassettenprogrammierung, hey, ich und, bitte dich.
Sowie Gutscheine zum Einkauf bei TS. Und zwar, also das war ein super Texter, wer auch immer das getextet hat, ja. Aber sie müssen uns erstmal schreiben, wie viele Sternpreise, nein, keine Mondpreise, bla 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 bla. Also, das war, also die Anzeige fand ich auch gerade sehr interessant. Oder Wettbewerb stand oben drüber. Schaut, ich habe gerade gelesen, die Computerbild hat ja angefangen mit dieser Eindeutschung von Worten, dass die Anglizisten verwendeten mit ihren Objekten. Und eigentlich waren da die ASM-Vorreiter. Da stand nicht Competition, da stand Wettbewerb. Ja? Also immerhin, ne, bei einem Preisausschreiben im guten Deutsch.
Die Überschrift ist ja fast auch schon philosophisch, weil da steht, die Software-Profis von TS-Datensysteme verlosen Hardware. Das ist so, was will man jetzt damit sagen? Die Software-Profis verlosen Hardware.
Ja, aber ein Roboter. Und ist das nicht auch wieder modern? Ich sehe immer im Internet diese Verarschungstexte, wo dann die Zahlen von 1 bis 12 nicht ausgeschrieben werden und so weiter. Ja, also ein Roboter. Es passt quasi in die neue Facebook-Sprache rein. Den hätte ich dann gewonnen.
Das ist der Omnibook 2000, mein Gott.
Mick, hattest du den auch als Testmutter angefordert und nie zurückgeschickt? Oder?
Nee, das war zum Glück vor meiner Zeit. Ich habe viele Sachen angefordert. Das meiste habe ich auch tatsächlich zurückgeschickt.
Sehr schön. Ja,
außer einer Roland Soundkarte, die haben die mir tatsächlich günstig überlassen, sagen wir es mal so. Die kostete 1000 Mark und ich habe sie für 100 gekriegt. Ja, da fühlte ich mich auch nicht so ganz wohl.
Bei, das ist aber so ein egal. Bisschen wie bei den Montblanc-Stiften, oder? Nee, die haben das ja zum vollen Preis gekauft, nur nicht von eigenem Geld. Das ist nochmal was anderes.
Ja, eben. Außerdem bin ich ja nicht gewählt worden, habe das Geld der anderen genommen.
Na, irgendwie schon. Die haben ja dein Heft gekauft und der Labina hat dir vielleicht das Geld gegeben, was er von anderen genommen hat dafür.
Die Roland-Karte habe ich heute noch. Die musste man mit keinem Treiber, kein gar nichts. Möchte ich mal sagen, die Firma Roland hat eine super Soundkarte gemacht.
Apropos super Soundkarte, der Ulrich, also heute Ulrich, damals Uli, war ja unser Leserbriefonkel. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das war ja eine der meistgelesenen Rubriken. Das, was heute auf Facebook passiert, also man kann sagen, der Uli war nicht der Zuckerberg der 90er. Was jetzt auf Facebook passiert, hat er damals schon in den Leserbriefen gemacht, nämlich einen schönen Dialog und eine Plattform geboten, wo Leute sich auch darstellen konnten. Wenn ihr euch da mal die ein oder zwei Leserbriefe anschaut, da hat man sehr viel Spaß dabei.
Ich kann mich mal dran erinnern, in der Powerplay haben sie sich mal über die Leserbriefe in der ASM lustig gemacht. Loser, was? Heinz grüßt Lamer Fritz. Das habe ich jetzt noch im Kopf.
Echt? Ich kann mich an nichts erinnern. Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Aber wirklich.
Es muss Boris gewesen sein. Ich würde sowas nicht machen.
Es war wirklich, also Uli und ich, wir haben uns echt teilweise köstlich amüsiert. Da kann ich ja nochmal ein letztes Geheimnis verraten. Jetzt darf ich es ja sagen, ich bin nicht nur angestellt beim Tronic Verlag. Es gab ja die ASM Hotline. Die war immer, ich glaube, mittwochs von 19 bis 22 Uhr oder so. Und da haben wir dann immer Lesertelefonate beantwortet. Und es war natürlich relativ häufig besetzt, weil viele versucht hatten, durchzukommen. Wir hatten nur ein oder zwei Leitungen. Es war aber auch deswegen relativ häufig besetzt, weil Uli und ich gerne Super Mario 3 durchspielen wollten. Und ihr könnt euch denken, warum wir das dann geschafft haben und so viele Leser nicht durchgekommen sind. Aber das haben wir bis heute, glaube ich, niemandem verraten. Die Leitung war nicht immer frei und das Schöne war, wir wurden dafür bezahlt. Also das, also wir haben so ein Drittel telefoniert, zwei Drittel Super Mario 3 gespielt, glaube ich.
Also die Leserbriefe, da ist immer wirklich berühmt-berüchtigt, auch ganz interessant, wo teilweise auch dann die Briefe gescannt worden sind, also auch optisch durchaus abwechslungsreich. Petra, kannst du dich noch entsinnen, wann ging das bei der PC Games eigentlich los? Das war ja der Kollege Rosshirt. Der hat ja auch eine ganz berühmte Leserbriefrubrik betreut. Wer war denn eigentlich da zuerst? Die ASM natürlich, weil euch gab es ja noch gar nicht. War das ein Vorbild? Weißt du das noch, dass man damals bei der PC Games gesagt hat, Mensch, die ASM hier, viele Seiten Leserbriefe, Kult, das machen wir jetzt auch?
Ich glaube, es hat sich einfach so entwickelt, weil die PC Games war ja erst das zweite oder dritte Heft, das bei Combotech entstanden ist. Und vorher gab es ja schon die Playtime, die ja auch schon eine große Leserbriefe-Rubrik hatte. Und da hat der Kollege Rosshirt auch schon Briefe beantwortet. Und da gab es ja auch diese ganzen Fortsetzungsgeschichten, die sich dann von einem Heft zum anderen spinnen. Und bei der PC Games wurde es dann immer weiter fortgesponnen. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch Leserbrief-Rubriken gibt. Keine Ahnung. Gibt's sowas noch?
Gibt's sowas noch?
Gibt's den Rosshirt wirklich?
Ja. Heinrich weiß es, oder? Heinrich ist unser Zeuge. Den Herrn Rosshirt gibt's.
Ich glaube euch kein Wort.
Ah, ja, natürlich. Also zumindest, als ich es auch schon ein paar Jahre her, als ich ein paar Jahre bei Computec war, den gibt's wirklich, ja. Es ist auch ein ganz reizender Kollege. Also ein wirklich netter Kerl.
Ja, so wie die ganzen Kollegen von der ASM, die es nicht gab. Also, ich bin jetzt skeptisch.
Nein. Rossi ist echt.
Ich versuch's mal rückwärts zu lesen.
Oh, jetzt fangen wir an, alle möglichen Namen rückwärts zu lesen. Mick schnelle rückwärts gelesen. Das wird aber jetzt gleich ein paar Störungen hervorrufen.
Leachim Ellensch, das habe ich vorhin in der Schule schon gemacht, aber.
Gut, letzte Chance. Hat jemand noch eine ASM-Frage? Ansonsten.
Komm. Titelbild habt ihr auch auf dem Flohmarkt gefunden, oder? Das Titelbild ist ja ziemlich gruselig. Man weiß nicht genau, ist es für Larry, ist es für das Rennspiel, ist es für den Wettbewerb? Also das ist irgendwie so handgemalt vom Layouter Sohn oder
ich
so?
Ich glaube, es war Mark Bromley. Mark Bromley war ein englischer Künstler, der in der Tat nahezu alle ASM-Cover gemalt, gezeichnet oder geairbrushed hat. Wir haben den Verleger immer mal versucht dazu zu bringen, das nicht zu machen. Also er hat auch wirklich immer viel Geld dafür ausgegeben. Es gab da immer wieder Geschmacksverwirrungen, aber es gab auch ein paar ganz gute. Ich erinnere mich an so einen Werwolf. Den haben wir dann sogar als Poster nachher drucken müssen und teilweise auch an Leser quasi verkauft. Aber das war so ein bisschen der ein Tick vom Axel Grede, hat er sich, glaube ich, genannt. Ich glaube, eigentlich hieß er Grede. Er war, glaube ich, fasziniert von diesem englischen Künstler, in Anführungszeichen, der dann immer irgendwelche ASM-Cover gemalt, geairbrushed oder sonst was hat, die oftmals gar nicht zu dem passten, was wir im Heft hatten.
Es war interessant, weil ich gucke mir jetzt gerade dieses Cover an von der 1,90 und jetzt können wir ja anfangen zu interpretieren. Also da ist ein Typ mit einem Sturzhelm und der könnte passen zu Hard Driving, atemberaubende Sportwagensimulation, und die Dame rechts im weißen Ballkleid, die gehört vielleicht zu Auf der Jagd nach schönen Mädchen, dem Larry 3 Titeltext,
oder? Ich würde sagen,
aber was macht der Hubschrauber?
Du bist eingestellt. Das ist das Transportmittel zum Europameister vielleicht Termin gewesen. Ich weiß es nicht.
Der hat aber eine Schwimmweste um.
Naja, er ist ja auch ein Speedboot gefahren.
Ach so, das war der, ich wollte gerade sagen, was für ein Europameister? Das war Boot und nicht Auto, okay.
Ja, wie dem auch sei, also wahrscheinlich hat sich der damalige, also oftmals war es, glaube ich, sogar die Frau von ihm, die das mitentschieden hat, haben wir vermutet. Wir wissen es nicht genau, aber die Titelseite hat er sich immer vorbehalten. Im Übrigen, auch die Titelzeilen waren selten von der Redaktion, meistens von ihm nochmal in letzter Sekunde.
Oh. Das ist schlecht, wenn der Verleger meint, er weiß es besser als die Redaktion,
so ist es.
Und verbessert das.
So ist es. Ja. Also das waren doch interessante Zeiten. Und ich habe jetzt gehört, dass der Ex, also der Verleger, der damalige, der hatte dann verkauft an die WK-Gruppe, aber dass er das irgendwas mit Puppen macht, ziemlich erfolgreich, mit so diesen Sammlerpuppen. Und da gibt es wohl auch in Eschwege, rund um Eschwege, eine riesen Sammlerbörse, in der Gamersprache sagen wir Community, die diese Puppen, so Sammlerpuppen, glaube ich, irgendwie da verkaufen, sammeln, keine Ahnung. Das habe ich jetzt.
So QVC zum
Beispiel. Ja, ich glaube eher so ein bisschen diese wertvolleren Sammlerpuppen. Also völlig verrückt. Habe ich auch nur gehört über einige Ecken, dass er jetzt in Puppen statt in Spiele macht. Passt ja fast auch so ein bisschen zum Cover. Da ist auch eine Puppe drauf.
Puppen, Perlen und Pistolen.
Und wir lassen gleich die Puppen tanzen in unserer allseits beliebten Rubrik, welche heißt: Was haben wir zuletzt eigentlich gespielt? Ja, wir fragen immer in unserer Runde herum, was wir denn gerade so freiwillig, privat spielen oder was uns so aufgefallen ist. Alte Sachen, neue Sachen. Roland,
Heinrich.
Bei dir ist die Frage natürlich naheliegend, ob du schon den neuen Höchstlevel bei World of Warcraft erreicht hast oder sind da andere Sachen dazwischen gekommen?
Ja, das war ein Dramen. Ich hatte das in der Tat die Collectors Edition vorbestellt und dann meinte ein Freund von mir, ja, pass mal auf, wenn du bei Amazon Spiele bestellst und Prime-Kunde bist, dann zahlst du bei allen vorbestellten Spielen 20% weniger. Dann denke ich, Mensch, hier die Edition kostet 90, 20 ist ein 20er weniger rund, also nicht schlecht. Ich habe also die Edition dann rasch storniert, dachte mir aber, Prime, okay, cool, ich habe wirklich so viel, dachte dann aber, ha, eine Nachbarin von mir, die hat auch Prime, Mensch, willst du nicht bestellen, das ist kein Problem, macht sie, aber just dann gab es das nicht mehr zu bestellen und der Kummer war groß, ich dachte, na gut, okay, mal sehen, und wieder danach gestockt werden oder so und kam dann aber nicht und ich habe es dann irgendwie am Abend vorher dann doch bei Fry's, so einem kalifornischen Elektronik, Haushaltswaren, Stereo, Computerbauteile, Superladen online bestellen können. Sollte in den nächsten Tagen dann auch per Post irgendwie kommen. Aber ich habe im Vorfeld dieses Event gespielt, was dann zum Launch von Legion führen sollte, wo halt dann große Dämonen die Welt überfallen und was von vielen Leuten eigentlich nur zum Hochleveln ihrer Charaktere genutzt worden ist. Motto, man haut zwei Dämonen tot, ist dann schon zwei Level höher, so ungefähr. Und soweit so gut. Aber auch da in dem Wissen, dass all die ganzen schönen Waffen und Rüstungsteile, die ich dabei bekommen habe, in der ersten halben Stunde von Legion dann eh wieder ausgewechselt werden, wie es dann so ist, wenn ein MMO neu startet halt. Also von daher, ich kann euch in 4 Wochen dann mehr erzählen, wenn das Ding dann wirklich bei mir in dem Briefkasten gelegen hat und ich auch dann mal installieren konnte.
Und außer Yugi irgendwas angefasst
in den letzten Wochen? Jawohl, ich habe wieder mal alle paar Jahre, überkommt es mich, ich habe wieder mal Dawn of War 2 gespielt, Rising, es ist mir entfallen, aber immer noch großartig gespielt. Den dritten Teil haben sie angekündigt, endlich mal, nach vielen Monaten Relic, nachdem sie sich lange im Zweiten Weltkrieg bewegt haben, kommt jetzt noch Teil 3 und Chaos Rising, genau, Dawn of War 2, Chaos Rising, und ist immer noch eigentlich ein großartiges Spiel und es läuft zwischen auch mit Steam Support und Steam Achievements und ich konnte mit ein paar Tricks meine ganzen alten Games for Windows Live Spielstände noch rüber retten und musste die Kampagne nicht ganz neu durchspielen, wieder vom Hauptspiel und große Freude. Beim Blade & Soul, einem Spiel von NCSoft, habe ich gerade so ein bisschen, ist ein bisschen die Luft raus, weil nach durchaus spannendem Hochlevel noch da und so, jetzt geht es wirklich darum, koreanisches Spiel, Gold grinden, Gegenstände grinden zum Upgraden der Waffe und so, und ja, da muss ich sagen, da fehlt mir so ein bisschen die Muße zu und die Zeit zu und auch die Lust, ehrlich gesagt, also da spiele ich lieber was dann doch mehr Inhalte hat oder ein bisschen mehr herausfordernd ist, wie eben halt dieses gute alte Dawn of War, aber mehr habe ich eigentlich gar nicht so in dem Maße gespielt. Ich hatte doch, habe ich erzählt, ich wollte diese Erweiterung für Division spielen. Die gab es beim letzten Mal nur für Xbox und für PC. Die ist raus inzwischen seit einer Weile für die PS4. Und da musste ich dann, um den Start die Tür zu öffnen in den Untergrund, wo die hauptsächlich spielt, die Erweiterung, musste ich irgendeinen Weltboss umhauen. So, dass mir dann erstmal die PS4 abgestürzt, erst ist sie eingefroren, dachte ich, okay, Ubisoft, was geht hier vor? Ich habe dann also dann wie so in der Matrix konnte ich rumlaufen, konnte den Boss mir ansehen, konnte ihn dann auch ein paar Schüsse überbraten, aber hat ihn nicht gestört, großartig halt. Bis dann irgendwann Minuten später der Boss tot war und ich tot war. Das ist mir also eine tolle Geschichte. Hab das dann einem alten Kumpel, der dann vorbeikam, mich besucht hat, das wieder gezeigt, sag ich, hier ist Division und hier ist auch der Boss, den ich umhauen muss und ist prompt wieder eingefroren und wieder nicht und abgestürzt. Und ich sag mir also, das Konsolenspiele abstürzen, das hätte es damals in den Modulzeiten nicht so in dem Maß gegeben. Und ich habe es auch dann etwas frustriert nicht wieder angefasst. Vielleicht wage ich mich nochmal in den nächsten Wochen dran. Aber das war es von mir aus soweit gewesen.
Dann, wer meldet sich freiwillig als Nächster? Wer hat was Schönes gespielt?
Ich habe tatsächlich also was Schönes gespielt. Also es sieht gut aus. Das Spiel ist natürlich wieder so ein Free-to-Play-Ramsch. Es gibt nämlich Sacred inzwischen für iOS und wahrscheinlich auch für die Androiden. Aber das ist nicht das alte, das richtige Sacred, sondern natürlich ein Free-to-Play-Spiel. Aber man hat da tatsächlich einige Sachen durchaus übernommen. Also man erkennt schon den Bezug dazu und es sieht richtig super aus. Spielen habe ich bis jetzt so 3 Wochen und zahle natürlich wie immer nicht und glaube, dass ich bestimmt noch 4 oder 5 Wochen spiele, bevor ich da an den Punkt komme, wie immer, dass man zahlen muss. Aber das ist wirklich nett gemacht. Das ist so einfach so ein Hau-drauf-Ding. Aber es ist alles vor allen Dingen von der Steuerung her, also auch so wie die Menüs sind, mal übersichtlich. Ich möchte wetten, da war ein Deutscher dran oder so. Und das habe ich jetzt also durchaus also immer mal wieder mit Spaß und vor allen Dingen, ich hatte auch nie den Eindruck, oh, man braucht halt immer so ein Brot, damit man überhaupt mal in Kampf antreten kann. Aber diese Brote kriegt man echt so ratzfatz da reingeknallt.
Aber Frage. Ist doch ein Action-Rollenspiel oder verwechsel ich das?
Ja. Und das auch, ja, das ist so
und, Diablo. Und das spielt sich jetzt, du spielst auf dem iPad wahrscheinlich, das steuert sich gut mit.
Nein, das hat mit dem Action-Rollenspiel eigentlich nichts zu tun. Das hat bloß diesen weiblichen Charakter aus Sacred 2 und das sind immer nur ganz kurze Levels, wo die automatisch durchlaufen. Da sind immer 3 Gegnergruppen, die man erwischt und dann geht's wieder raus. Das ist kein Ding mit einer großen Welt, die zusammenhängt oder irgendwie sowas. Also sogar das hat mit dem eigentlichen Sacred nur das Szenario gemeinsam.
Würdest du das als Genre bezeichnen?
Das sind doch diese ganzen Free-to-Play-Dinger. Du hast immer, wenn du irgendwas Actionmäßiges hast, relativ kleine, kurze Levels. Also wie gesagt, du siehst praktisch deine Helden oder meist hast du nur eine, manchmal kannst du auch ein paar andere noch mitnehmen. Die laufen von links nach rechts. Wenn Gegner kommen, hauen sie automatisch drauf ein. Dann kann man halt Spezialsachen noch loslassen und da reinhängen. Und dann wird die nächste Gruppe, laufen sie weiter, dann kommt die nächste Gruppe, machst du wieder platt, das nächste Gruppe und dann hast du gewonnen. Da kommt meist am Schluss ein Obergegner.
Und das ist unterhaltsam.
Das ist für ein paar Minuten zwischendurch immer wieder ganz unterhaltsam. Und wie gesagt, es macht auch nicht unwesentlicher Reiz, dass es eben so schön aussieht, alles. Auch die Zwischengrafik und vor allen Dingen ist es technisch gut gemacht. Da lädt nicht Ewigkeiten oder es wird nicht permanent abgedatet, so wie bei Final Fantasy oder so. Das kann man tatsächlich so flüssig immer mal wieder spielen. Also es nützt du nebenan, nimmst das Ding mal, spielst eine Viertelstunde oder so, dann packst es weg, dann reicht es auch erstmal wieder und dann irgendwie 2-3 Stunden später machst du es wieder. Und wie gesagt, es gibt so den üblichen Free-to-Play drumherum Kram. Wenn du hier welche auf eine Expedition schickst, dann suchen die nochmal extra Gold. Oder wenn du Dings, das ist aber alles sehr schön organisch ineinander angelegt. Das sind nicht so, bei anderen Dingern hat man ja oft so wirklich total unübersichtliche Menüs, wo du eigentlich gar nicht weißt, die ersten 2 Tage, wo du hin sollst. Und das haben die tatsächlich nicht gemacht. Also ich spiele es im Moment ganz gern. Wie gesagt, ich muss gucken, wann ich an die Paywall komme.
Was Ordentliches hast du nicht gespielt? Also doch. Nur diese Fastfood.
Nein. Ich habe Legion gespielt.
Ach, Legion. Echt?
Ja, ich habe.
Ich habe dich gar nicht auf dem WoW-Radar gehabt. Da denke ich immer nur an Roland.
WoW habe ich eigentlich seit dem Anfang immer wieder mal gespielt, aber ich gehöre zu den Leuten, die dann.
Und die Spielveteran-Gilde, ich sag's dir.
Ich bin der einzige Mensch in ganz WoW, der noch nie ein Wort mit irgendjemandem da gewechselt hat, auf egal welchem Server, und der auch noch nie mit irgendjemandem zusammengespielt hat. Noch nie.
Oh, so einer bist du.
So einer bin ich. Ich bin einer von den vielen Solospielern. Und habe jetzt angefangen deshalb, weil ich einen Testbericht irgendwo gelesen hatte, ich glaube, es war bei Gamers Global, bin mir nicht sicher, ja, die Grafik, die wurde jetzt auch nochmal verbessert und jetzt sieht das richtig gut aus. Ich gucke da rein, also wenn es mir keiner gesagt hätte, ich gesagt, das ist nur dieselbe Grafik, die es bei World of Draenor gab. Also das ist ein bisschen verbessert, vielleicht eine Auflösungsstufe mehr, was weiß ich. Aber ganz ernsthaft, das sieht aus wie ein Spiel von 2004. Und dabei bleibt es auch. Und dann habe ich jetzt angefangen mit dem Dings, mit dem Dämonenjäger und finde das bislang auch eher ein bisschen langweilig. Ich bin aber noch nicht eigentlich in der eigentlichen Welt drin. Ich habe auch noch mal Level 100 Held, mit dem ich da irgendwann mal reingehe. Also wie gesagt, ich habe angefangen und ich sag mal so, ich war nach World of Draenor schon richtig gelangweilt davon. Und ich bin jetzt im Moment noch nicht so richtig jubilierend.
Also die Grafik besser geworden ist ja im Prinzip nur, die sagen, ja, jetzt kannst du weiterschauen. Wenn du in Stormwind bist, kannst du jetzt sogar irgendwie raufschauen, wo in Cataclysm da irgendwelche Zerstörungen ein paar Regionen weiter passiert sind. Also so wirklich, muss ich sagen, bin ich auch nicht geflasht von der ganzen Grafik, super tollen Neuheiten. So.
Das sieht halt aus, wie man es erwartet. Genau. Also hätte mir keiner was gesagt, hätte ich nicht gewusst, dass die verbessert worden wäre. Es mag sein, dass da jetzt mehr Sachen gleichzeitig dargestellt werden können, das ist ja möglich. Aber nichts, wo ich jetzt wirklich begeistert wäre. Aber wie gesagt, bislang, ich spiele auch eher gemütlich. Also ich höre immer nach einer Stunde auf. Dann reicht's mir erstmal auch wieder. Ich bin halt alt.
Bei mir in der Gilde waren Leute schon nach 2 Tagen auf 110 oder so irgendwie. Und auf meinem Server waren die ersten am nächsten Morgen. Also zu Mitternacht war es live und die waren dann am nächsten Morgen schon, wo ich sage, okay, kann man machen, aber ja. eigentlich will man Spaß dran haben und die Welt erkunden.
Ja, so halt. Genau.
Ich habe auch noch ein Leben drumherum irgendwie. Also ja, dafür bin ich dann auch zu alt. Und dann habe ich noch ein Erlebnis. Ich habe meinen Rechner gehabt, irgendwas gemacht, getan, runtergefahren, wieder rauf und auf einmal ging nichts mehr. Ich habe den Maustreiber ausgetauscht, also nur abgedatet und lande da drin und habe etliche Probleme plötzlich, kein Internet mehr, Dings, nach vielem Hin und Her gefrickelt und so weiter, habe ich es dann wieder ans Laufen gekriegt. Und was kriege ich da? Eine E-Mail von Microsoft. Sie haben mitgekriegt, dass mein Account gerade irgendwie wohl böse behandelt worden wäre, ob ich das gewesen wäre oder vielleicht wer anders. Da denke ich mir, was kriegen die noch alles mit?
Du hast Windows 10? Hm? Hast du beim Windows 10 installieren auf...
Ich habe kein Windows 10.
Okay, weil normalerweise bei Windows 10 kannst du das zum Teil abschalten, diese ganzen...
Ich habe bei Windows 7 alles abgeschaltet. Ich kriege nicht mal den blöden Hinweis auf Windows 10. Ich habe da nichts drin.
Okay, komisch.
Und vor allen Dingen, ich glaube gar nicht, wie ich mich echt erschrocken habe. Wie viel eine E-Mail von Microsoft? Was wollen die? Wie, was? Ihr wisst davon gar nichts. Also, mal ernsthaft, inzwischen glaube ich, alles Böse, was über Microsoft gesagt wird, das stimmt. Ja, das war's.
Dann, Petra, was hast du gespielt?
Ja, ich habe ja auf Gameswirtschaft keine Previews und keine Tests und so weiter. Insofern bestand jetzt auf der Gamescom die große Gefahr, dass ich überhaupt rein gar nichts zum Spielen bekomme, sondern mich nur mit Entwicklern treffe und mit Startups und mit Indies und mit Leuten aus der Peripherie, wie zum Beispiel hatte ich ein Treffen mit dem Europa-Park-Chef, der mir was über Virtual Reality-Achterbahn erzählt hat. War alles sehr, sehr spannend. Aber die Gefahr bestand, dass ich eine Woche in Köln bin, aber halt nichts spiele. Und glücklicherweise habe ich im Rahmen meiner Tätigkeit als Jurymitglied für den Gamescom Award das große Privileg, dass ich mir die Spiele, die Nominierten, sehr, sehr einfach angucken kann, indem ich einfach eine kurze E-Mail und eine SMS an den PR-Mann schreibe und sage, hallo, wussten Sie schon, dass ich in der Jury bin? Kann ich mir mal eben dieses Spiel angucken? Und dann passiert es innerhalb von wenigen Minuten, dass man in den eigentlich hoffnungslos überfüllten Slots doch noch irgendwo eine Möglichkeit schafft. Das ist wie im Endeffekt wie bei den ausgebuchten Hotels.
Und das Zauberwort, ich bin in der Jury.
Ich weiß gar nicht, ob sie es wussten. Genau. Insofern war das quasi so.
Sie das muss ich auch mal probieren.
Ja, ist großartig.
Muss ja nicht stimmen, aber man kann mal probieren,
oder? So ein super Trick. Genau, und deswegen hatte ich dann doch noch die Gelegenheit, ein paar Sachen auszuprobieren und hab unter anderem mir das Warner-Spiel angeguckt hier zu Batman VR für die PlayStation VR. War für mich insofern ganz spannend, weil ich vorher noch keine Gelegenheit hatte, hier PlayStation VR auszuprobieren und war dann doch überrascht, dass die Grafik gar nicht so übel ist. Also war doch ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Hab mich aber wieder bestärkt, dass das eher eine Geschichte ist, die man mal für, weiß nicht, eine halbe Stunde spielt und dann ist auch wieder gut. Also ich habe bislang jetzt noch kein VR-Spiel gesehen, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich das mal für einen ganzen Abend spiele. Insofern haben sich da eigentlich nur die Eindrücke bestätigt. Aber ansonsten auf der Gamescom nur Dinge aufgeschnappt. Hier mal Watch Dogs 2 Minuten geguckt und hier mal Battlefield 2 Minuten reingeguckt. Aber nichts intensiv, wie es auf einer Messe nun mal so ist. Und seitdem bin ich damit beschäftigt, die ganzen Eindrücke und Interviews und den ganzen Krempel von der Gamescom noch aufzuarbeiten. Habe ich bestimmt bis ungefähr Weihnachten damit zu tun.
Und natürlich nach deiner Podcast-Reportage hast du jetzt so viele Gaming-Podcasts, die du jede Woche hören musst. Da kommst du gar nicht mehr weg davon. Auch eine gute Ausrede.
Ja, und jetzt, um was Positives zu sagen, ich weiß jetzt, was ich an den Spieleveteranen habe.
Oh,
das war die Jury.
Die erscheinen nicht so häufig. Das ist
ja, das macht besonders.
Sehr angenehm. Gut, dann ich schieb mich schnell rein, dann heben wir uns den Gast fürs Ende auf. Von mir noch eigentlich nur zwei Sachen. Ich habe im letzten Bonus-Podcast für unsere Patreon-Unterstützer, Hint, habe ich schon mein Monolog zu No Man's Sky gehalten. Das Spiel, das die westliche Zivilisation in zwei Lager spaltet. Die einen lieben es, die anderen hassen es, was anderes gibt es nicht, und ich gehöre zu den Leuten, die No Man's Sky wirklich gut finden, auch wenn es natürlich Schwächen hat und ich jetzt auch an dem Punkt bin, wo eigentlich keine richtige Motivation mehr da ist, weil man die wichtigen Sachen eigentlich alle hat und kann und überhaupt, und jetzt die Aussicht, da jetzt noch ein paar Dutzend Mal über schwarze Löcher sich da zur Mitte des Universums vorzuarbeiten, ohne spielerische Abwechslung. Also das ist jetzt auch nicht mehr der große Reiz. Aber ich hab jetzt keine genaue Zahl, aber es sind definitiv mehr als 20 Stunden, wahrscheinlich eher 30. Also einige wirklich schöne Momente bei No Man's Sky verbracht. Und ich finde es immer noch eines der bedeutendsten Spiele des Jahres. Weil das hat so vom Feeling und von den Welten her, es hat so seinen ganz eigenen Charme. Aber also so storymäßig und Abwechslung auf Dauer gibt's sicher Schwächen, und ich frag mich halt, ob man bei dem Spiel nicht entweder A noch ein halbes oder ein ganzes Jahr hätte reinstecken sollen oder es halt B vielleicht nicht zum Vollpreis veröffentlicht in die Spiele, und auf einmal hat man halt diese AAA-Erwartungshaltung. Aber bei No Man's Sky, letztes noch, warum ich teilweise das Rumgemecker etwas aufregt von den Leuten, ist so diese Ankündigung 18 Trillionen Welten, die da halt mit einem Algorithmus generiert werden. Da erwarte ich natürlich nicht, dass da jetzt jede Welt groß super individuelle Merkmale und Story-Elemente hat. Ich meine, das ist einfach sehr, sehr, natürlich wiederholt sich es dann und vielleicht wäre das Spiel dann auch ein bisschen besser angekommen, wenn man gesagt hätte, wir haben so eine Art, wie auch bei vielen Open-World-Spielen, dass man sagt, es gibt so eine Hauptstory und dann nach 20 Stunden hat man quasi so eine Art Ende und dann kann man immer noch weiterspielen, wenn man will, aber dann ist auch die Erwartungshaltung vielleicht eine andere nach dem Motto, okay, also es ist dann eine Beschäftigungstherapie. Weiß nicht. Will irgendjemand mit mir über No Man's Sky streiten oder bin ich der Einzige in der Runde, der es gespielt hat?
Ich habe es ungefähr 2 Stunden gespielt und für mich war es so ein bisschen der Fehlkauf des Jahres, weil meine Zeitkonto auch nicht so umfangreich ist, dass ich 20 Stunden gucken kann, bis es irgendwie mir gefällt und ich habe mich irgendwie tierisch drauf gefreut, aber es ist echt stinkelangweilig. Aber Geschmäcker sind unterschiedlich.
Ja, das ist interessant. Wie weit bist du denn gekommen?
Du, ich habe ganz am Anfang. Ich habe mich, wie gesagt, 2 Stunden damit beschäftigt und ich fand es irgendwie so super öde, weil ich hatte mir irgendwie vorgestellt, dass da doch ein bisschen mehr passiert und habe dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt, ehrlich gesagt. Also ich bin da, glaube ich, auch zu Casual Gamer. Ich muss irgendwie ein bisschen geführt werden von einem Spiel. Und da wird man ja irgendwie völlig gar nicht geführt. Und was mir auch nicht gefiel, irgendwie, dass man relativ früh, auch relativ schnell von diesen blöden Drohnen immer abgeballert wird, da ganz am Anfang, wenn du gerade aus deinem Raumschiff da kletterst. Und ich hatte mich auch irgendwie gefreut auf die PC-Variante mit 4K und so weiter, aber ich fand jetzt, war es auch grafisch nicht unbedingt besser als die PS4-Version. Und dafür fand ich dann 60€ doch ganz schön happig. Und da gebe ich dir recht, wenn das Ding so 19€ kosten würde, so Indie-Preismäßig, dann wäre es cool. Aber ich finde, das ist so ein typisches Beispiel für overpromised und underdelivered. Also das war so gehypt, dass jeder gedacht hat, das ist jetzt das absolute noch nie dagewesene und überhaupt. Aber am Ende des Tages ist es ein weiteres, vielleicht ganz gutes Indie-Game, aber nicht halt der super AAA-Titel, der alle Menschen beschäftigt im positiven Sinn. Hätte man es weniger gehypt, wäre es vielleicht auch besser angekommen.
Thema Hype, das kannst du doch sicher ganz gut beurteilen auch. Macht man es sich nicht ein bisschen leicht, wenn man da sagt, oh, das böse Studio oder Sony oder wie auch immer, der Hype ist ja zu einem guten Teil ja auch in den Medien und auch in den Köpfen der Spieler gewachsen.
Ja, aber es hat ja alles angefangen mit der Sony-PK, ne, wo die das ja ziemlich stark auch in den Vordergrund gestellt hatten. Und dann natürlich haben die Entwickler auch relativ viel Erwartungen geschürt. War nicht sogar mal auch die Rede von Multiplayer und dann jetzt doch nicht und so weiter. Also ich meine mich zu erinnern, dass sie sogar über Multiplayer mal sprachen. Und das ist jetzt ja irgendwie auch klar, warum, also technisch zumindest für mich klar, warum das nicht so richtig da drin ist. Aber da haben natürlich auch viele Leute drauf gehofft. Ne? Ich treffe mich mit Heinrich und wir gehen gemeinsam auf Eroberungstour und so weiter. Ich glaube, man, das ist so ein Produkt, glaube ich, wenn man ein bisschen weniger vorher, glaube ich, drüber geredet hätte, und da gebe ich dir recht, die Medien haben es ja auch so ein bisschen hochstilisiert, wäre es im Zweifel nicht so hart abgewatscht worden. Weil ich hatte irgendwie von 59% bei den sowieso immer harten 4-Players und ich glaube in der GameStar, die ja ein bisschen softer sind, irgendwie auch noch Anfang 70. Also ist schon relativ mittelmäßig, ne, in Deutschland bewertet worden. Roland, ich weiß gar nicht, wie es in den USA ist.
Park debattiert, also die einen finden es richtig gut, die einen finden es richtig schlecht, aber so im Schnitt auch eher so 70, so, also richtig, richtig grandios, dass alle sagen 10 von 10, ja. Nicht so unbedingt. Viele haben ja schon aus einer Twitter-Kampagne gestartet und sagten, komm hier, so sah's aus, ursprünglich, wir sehen Videos auf der PK mit blühenden Landschaften und Jurassic Park und dann sehe ich in Wahrheit einen Planeten mit irgendwie 1-2 grobschlächtigen Monstern da rumstapfen und so, also
Ja, genau.
Ich habe das Gefühl, bei No Man's Sky sind alle gnadenloser als bei anderen Spielen, weil, also, welches große, lang gehypte Spiel hält dann wirklich absolut jede Andeutung, jedes Versprechen, das mal irgendwann im Rahmen einer Preview gemacht worden ist? Und ich denke da an The Witcher 3, wo ja auch es Messeverführungen gab mit Wahnsinnsgrafik, was ja dann im fertigen Spiel auch ein bisschen wieder runtergefahren war. Ich weiß nicht, also warum. gerade da bei No Man's Sky da so drauf eingedroschen wird. Das ist doch nichts Neues. Und Spieleentwicklung, mein Gott, also Sachen passieren.
Weil der Chefentwickler halt quasi wie Peter Molyneux gewesen ist. Der hat alles versprochen und ja, das ist eine gute Idee und das ist prima. Und dadurch, dass er aber niemals wirklich sagte ganz klar, hey, machen wir nicht. Wir konzentrieren uns darauf und darauf und darauf. Oder wir machen, das könnte passieren, aber das machen wir erstmal gerade nicht. Da haben natürlich, hat sich jeder persönlich gedacht, okay, No Man's Sky ist das Spiel, wie er sich persönlich vorstellt. Aber natürlich kannst du nicht du kannst nicht Millionen von Spielen machen, sondern nur ein Spiel, was du selber machst. Und so gibt's halt eben diese große Enttäuschung bei vielen, weil er nie ganz klar abgegrenzt hat, das kommt rein, das kommt nicht rein.
Ja, sicher, aber ich jetzt außer den Multiplayer-Andeutungen vor langer Zeit, also was ist da wirklich jetzt versprochen worden, was gar nicht drin ist? Also die wesentlichen Sachen, die ich mal im Ohr hatte, Weltsimulation und die epischen Ausmaße und die Zufälligkeit und diese Faszination, die ja wirklich da ist, diese Nahtlosigkeit. Jetzt laufe ich auf Planeten, jetzt gehe ich in ein Schiff, jetzt fliege ich ein bisschen rum durch die Atmosphäre, das ist ja alles da.
Also ein bisschen leer, findest du nicht auch? Also wenn du die Sony-PK nochmal hervorrufst, das hatte Roland auch ganz treffend genannt gerade, da war die Welt ziemlich bevölkert. So, Dinosaurier meine ich zu erinnern und irgendwie mehr Leben. Und ich hatte so das Gefühl, zumindest während meiner, fairerweise sehr kurzen Spielzeit, aber ich finde, da gerade zeichnet sich ja ein gutes Spiel aus, dass du mich schaffst, in den ersten 30 Minuten so zu hooken, dass ich das dann 30 Stunden spiele, war irgendwie der erste Planet, war total leer.
Das stimmt schon. Also es ist.
Und wenn ich mir so die ersten Videos aus der Sony PK noch irgendwie in Erinnerung rufe, da hatte ich auch so ein bisschen das Jurassic Park Aha-Erlebnis so im Kopf.
Also blühende Landschaften, Saurier, dann im Hintergrund Vögel, dann oben fliegt der Raumschiff noch quer durch so ein paar und so, ja, meine Güte, was kann das für ein tolles Spiel
sein? Genau, das war auch
so mein Gefühl. Also, stimmt, es ist, ja, genau, also das war auch sicher ein geschönter Demo-Planet. Also es gibt schon Welten, wo auch ein bisschen mehr Leben ist, aber nicht in dem Ausmaße. Aber die Raumschiffe, die dann über einen wegfliegen, und die gibt es schon auch noch. Ja gut, okay. Also wie gesagt, No Man's Sky, ich bin auch kein Böse, der es nicht mag. Ich war selber überrascht, wie es trotz seiner Mängel mich dann doch wieder fasziniert hat und wie gesagt einige einfach schöne Aussichten und das Reisen und überhaupt, aber jetzt ist auch mal wieder gut. Ich hoffe, die kriegen das noch hin mit Updates und was nicht alles. Also ich glaube, es hat wahnsinniges Potenzial und letztes Wort. Ich glaube, in vielen Jahren werden wir zurückblicken und sagen, oh, das war ein sehr einflussreiches Spiel, weil jeder, der irgendwie doch Open-World-Spiele macht, da muss sich das doch wirklich angucken nach dem Motto, Moment mal, sowas in der Art, ich glaube, dass da einige Ansätze drin sind, die wir noch in den nächsten Jahren bei vielen anderen Spielen wiederfinden werden, aber dann hoffentlich mit ein bisschen mehr, wie gesagt, Story oder einfach ein bisschen mehr handgecrafteten Inhalten. Und auch von der Bedienung hier so ein paar Sachen ein bisschen übersehen könnten. Okay, aber das haben wir doch mal.
Vielleicht für die Veteranen unter uns. Ich würde gerne eure Aufmerksamkeit mal auf etwas ganz anderes legen. Das ist aber auch schon 25 Jahre alt. Aber es gibt eine geile Version von Sonic, von den ersten drei Teilen, fürs Apple TV. Jetzt werdet ihr lachen. Aber das Ding läuft mit 60 Frames. Und spielt sich richtig gut.
Das ist
also wenn ihr mal wieder Bock habt, was ist von diesem verrückten Australier geworden?
Ich wollte gerade sagen, der schon die iPhone-Version gemacht hat, ne?
Genau. Und ich als alter Sega-Arianer sozusagen, und ich mag auch insbesondere Sonic 2 ziemlich gern und Sonic CD, was für mich so das beste Sonic, ehrlich gesagt, ist. Auch das umfangreichste, was ja von den Japanern noch stammt. Von dem anderen Team auch, als Sonic 2 zum Beispiel und Sonic 3 war. Super geil. Also wirklich, wirklich schön gemacht. Und ich meine, 3 Euro oder 3 Dollar, das ist es allemal wert. Wir haben damals, glaube ich, 129 D-Mark verleiht bei Sega.
Und nein, Steuern, ich machst das Ding irgendwie mit dem Pad oder so?
Ja, du kannst es relativ gut mit der Apple TV-Fernbedienung spielen oder mit einem normalen Bluetooth-Control-Pad, was du ja auch als Apple TV anschließen kannst, diese SteelSeries-Dinger. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das neue Xbox S-Pad, das ist ja Bluetooth, ob das auch ans Apple TV geht, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ich habe es jetzt mal so ein bisschen mit dieser ganz einfachen Apple TV Family gespielt. Das ging ziemlich gut, weil du brauchst ja nur einen Button zum Springen, sozusagen. Sonic hatte ja irgendwie nur diesen einen.
Beschleunigen halt noch, wenn du diesen Spin machst und so weiter, ne? Wenn du halt dann so.
Ja, genau, da musst du öfter drücken, ne? Genau. Genau, also es geht relativ gut mit der Apple TV-Fernbedienung. Noch besser geht es natürlich mit dem richtigen Control-Pad, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr positiv überrascht. und habe mich so ein bisschen in deine, ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich sitze in meinem Fluxkompensator und spiel irgendwie das, was ich früher irgendwie vorgeführt habe.
Ja, Thorsten, jetzt sind wir eh dann bei dir auch gelandet in dieser Rubrik über No Man's Sky. Hast du noch ein anderes Spiel oder war es das jetzt schon mit der Sonic-Empfehlung?
Also ich hab drei Sachen kürzlich gespielt. Und zwar, ich bin ja wirklich so ein bisschen so der Retro-Typ. Ich habe mir hier Dino Dinis Soccer irgendwie runtergeladen, Kickoff für die PlayStation. Und habe gemerkt, dazu bin ich wahrscheinlich zu alt, weil das ist super schnell. Also falls ihr noch die Amiga-Version kennt, ich hatte das Gefühl, die war damals etwas langsamer, aber das ist so hammerhart schnell für die PS4. Du kennst es wahrscheinlich auch noch von früher, oder ihr kennt es wahrscheinlich fast alle von früher.
Ich war nie so der große Kick-Off-Spieler. Also ich war immer so mehr der...
Sensible Soccer dann wahrscheinlich.
Die anderen.
Genau. Das war ja so ein bisschen das Gegenteil. Ball am Fuß kleben, genau, und langsamer.
Der Ball muss am Fuß kleben, ja. Sonst bin ich überfordert.
Ja, genau. Und Kickoff ist ja das Gegenteil gewesen. Hat mir aber auch wieder irgendwie Spaß gemacht. Ist ganz gut umgesetzt. Uncharted 4, momentan irgendwie mein Favorit, was so Ultra-Next-Gen-Produkte anbetrifft. Gefällt mir persönlich sehr gut. Ist so mein Spiel, weil ich bin so ein Schlauchspiel-Fan mittlerweile. Ja. Ich mag gerne geführt werden vom Spiel und nicht irgendwie stundenlang suchen, bis ich weiß, wo ich langgehen muss. Und im VR-Bereich, was mir persönlich gut gefällt, ist aber auch oldschool, ist Lucky's Tale. Ich weiß nicht, ob ich das mal gespielt habe für die Oculus. Macht mir auch sehr viel Spaß. Ist so ein bisschen Super Mario meets Tales, ne? Weil geht mit so einem Fuchs durch die Gegend. Und es ist nochmal ein schönes Spielerlebnis, so ein 3D-Plattformer mit in einer VR-Perspektive zu sehen, wo du auch mal so unter die Brücke gucken kannst oder mal hochgucken kannst über den Baum, ob da noch sich irgendwelche Extras befinden und so. Also wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir ein Super Mario VR wünschen.
Und das spielst du auch mal länger als eine halbe Stunde, weil Petra meint ja eben, das ist so für sie so ein bisschen die persönliche Schmerzgrenze.
Es kommt auf das Produkt an. Also es gibt da so Produkte, wo ich Schwierigkeiten mit habe. Das sind diese super schnellen aus der Third-Person-Perspektive, wo ich dann quasi mit meinem Kopf mich nach links drehen kann, mit dem Control-Pad die Figur nach rechts steuere, sich dann der Hintergrund irgendwie nochmal anders bewegt, dann werde ich irgendwie dizzy. Aber bei so einem Plattformer geht das.
Also Eagle Flight ist nichts für dich so. Eagle Flight oder also Resident Evil, das Eagle war ja nicht Flight so ganz.
Finde ich okay. Hier, wie heißt das andere Ding von Insomnia? Edge of Nowhere, das ist nichts für mich. Das kriege ich irgendwie nicht so, das macht mir nicht so viel Spaß. Das wird mir zu, weiß ich nicht, da wird mir fast schwindelig. Also das Ding von Ubisoft fand ich ganz cool. Resident Evil habe ich noch nicht gesehen, aber ich bin eher ja so aus der Konsolenecke gekommen. Deswegen hat mir Lucky's Tale so viel Spaß gemacht oder macht mir so viel Spaß, weil es halt eher ein Konsolenspiel ist, was man dann auf einem PC mit VR-Glasses oder mit VR-Headset spielt. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch mal an. Petra, schau es dir mal an, wenn du mal Zeit hast. Ich glaube, das kann man auch länger spielen. Du kannst auch mal 2 Stunden spielen oder so. Sitze ich da jetzt 8 Stunden? Nee, aber ganz ehrlich, ich sitze an keinem Spiel 8 Stunden mehr. Das geht gar nicht.
Nicht mehr anschaut.
Keine Zeit. Nicht 8 Stunden Dauer spielen. Keine Chance. Wüsste ich nicht, wie ich das in meinem Leben
unterbringe. Damals, als wir jung waren.
Genau. Also wenn ich nur 2-3 Stunden am Stück, ist schon viel, hätte ich gesagt, für mein persönliches Zeitkonto mittlerweile.
Ja, dann würde ich sagen, wir kommen doch unauffällig dem Ende entgegen. Ich bedanke mich wie immer bei allen Teilnehmern in der Runde, die sich die Zeit genommen haben, und ganz besonders bei unserem Stargast Thorsten Oppermann. Haben wir endlich die ASM-Quote erfüllt. Und Thorsten, war super, waren jetzt einige schöne Schwenke dabei, die ich also auch nicht kannte oder vergessen hatte oder verdrängt hatte. War also echt sehr spannend.
Schön, freut mich. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Und würde ich mal sagen, wir hören uns irgendwann in irgendeiner Art und Weise wieder. Webseite spieleveteran.de, kennt ihr alle. Und dann intonieren wir noch das allseits beliebte, gefürchtete, 5-stimmige Abschiedstschüss, wenn ihr bereit seid. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Spieleveteranen-Podcast Nummer 83. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns doch mal auf spieleveteranen.de. spieleveteranen.de. Es gibt auch eine Patreon-Kampagne der Spieleveteranen, wo Bonus-Podcasts abzustauben sind. Und herzlichen Dank wie immer an unsere Unterstützer, zum Beispiel Andreas Butter, Christian Kohlheim, Frank Draguse, Kanara, Mario Müller, Markus Metzger, Markus Werner, Ramon Schmidt, Sören Stoneman, Thomas Bühler, Torben Auste und Xena Xerxes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei den Spielveteranen.
Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Heinrich Lenhardt sagen hören wollen.
Mensch, diese Teufelskerle von der ASM. Erfundene Redakteure mit rückwärts zu lesenden Namen im Impressum.
Tja, Heinrich, da haben wir es schon deutlich einfacher heutzutage, bekannte und berühmte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens vors Mikrofon zu bekommen, oder?
Herzlich willkommen beim Spielveteranen-Podcast. Mein Name tut nichts zur Sache und das sind die Themen der nächsten Sendung. Schöne Mädchen, atemberaubende Jagden, die Weltmeisterschaft der Vertreter in Paris, Simulationen.